So, Daniel, heute mal ohne Vorgeplänkel. Wir starten straight rein. Meine Grüße gehen nach oben Stroh erstmal an dich, Daniel.
Schöne Grüße nach Stollhamm.
Aber meine Grüße gehen nicht nur nach oben Stroh, sondern heute auch nach Elsfleth. Korrigiere mich.
Elsfleth, richtig. Ich glaube, in Bohave gibt es noch ein paar andere Begriffe für meine Ortschaft, aber ich weiß nicht,
ja,
das ist für einen
aus
Podcast.
Aus Els gerne Elends oder
okay,
Aids
gut, also kann man es doch erwähnen.
Was.
Okay, ja, genau.
Elsfleth, Elends. Ja, genau. Genau, Elsfleth. Dominik ist zu Gast.
Wunderschön.
Ja, stell dich mal kurz vor für unsere Zuhörer.
Ja, gerne. Dominik mit, weiß nicht, Nachname ist jetzt wahrscheinlich irrelevant, muss auch nicht erwähnt werden. 28. Spiele eigentlich so mein ganzes Leben lang Fußball. Da kennen Ole und ich ja uns auch von. Ein paar jüdische Monate gehabt. Ich weiß nicht, war es ein ganzes Jahr? Bohave 2? Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf.
Nö, ich glaube, das waren 3 Spiele und dann hast du keinen Bock mehr gehabt, weil du da gesperrt warst.
Wie? Ja, ich hatte keinen Bock mehr gehabt, aber aus der Sperre wurde erst 2 Spiele, dann wurden 3 Spiele und dann war ich 4 Spiele gesperrt für eine rote Karte, Die keine war. Also reden wir nicht drüber. Wäre ich schon wieder so.
Genau, also die Folge geht kontrovers los. Wir sind uns immer noch nicht ganz einig, was da jetzt los war. Ich glaube, für die Einfachheit, ich habe dich immer Dodo genannt, ich werde bei Dodo bleiben. Ja. Du bist ja auch auf Twitch aktiv. Kannst du jetzt noch mal kurz Werbung für dich halten?
Gerne. ich muss jetzt überlegen. Ich habe angefangen tatsächlich, bin ja auch schon ein bisschen älter, vor, ich glaube, 11 Jahren, also mit 17, bin ja mittlerweile auch 28. Immer mal wieder gerne gestreamt, hauptsächlich IAFC, also da freue ich mich natürlich dann Ende der Woche, wenn es da jetzt auch endlich wieder losgeht. Und habe da aber irgendwie so ein bisschen die Lust und Leidenschaft gefunden, jetzt über die letzten Monate auch mal ein bisschen mehr Richtung Fußball zu gehen, Fußball-Content, das heißt auch mal ab und zu mal ein bisschen auf TikTok, Insta, ein bisschen zu quatschen. Natürlich demnächst jetzt auch über Werder, das werden wir auch heute tun, endlich mal wieder positive Geschichten, die man ja auch mal erzählen kann. Da kann ich mich noch an eine Prognose von dem Kerl erinnern, der zufällig ich war, der eine sehr pessimistische Prognose gemacht hat, nachdem dann auf einmal Fritze und Niemeyer doch angefangen haben, irgendwie den Kochstab umzurühren, was Transfers angeht. Das ist so, ja, so eigentlich immer ein bisschen auf Twitch unterwegs, meistens da und natürlich auch auf TikTok, Insta, ab und zu mal wieder über Fußball quatschen.
Ich glaube, die Prognose meinerseits bezüglich Werder war auch relativ pessimistisch. Ich bin ja auch irgendwo ein Zweckspessimist.
Ja, als Werder-Fan irgendwo auch verständlich.
Ich glaube, das ist so eine Schutzfunktion, die du, wenn du dich anfängst, aus irgendeiner Idiotie für Werder zu entscheiden, die baust du halt auf. Ne?
Ja.
Aber wir haben ja noch jemanden, der eigentlich ein ziemlich dickes Fell braucht, hier noch dabei sitzen, Daniel.
So geht's schon los, okay.
Ja.
Also, eigentlich steht in unserem Konzept, was wir ausnahmsweise mal ausgearbeitet haben, dass wir jetzt gerade noch so ein bisschen kreativen Input für Dodo dalassen wollten. Aber mir brennt das so unter den Fingernägeln, dich nach der Stadtmeisterschaft zu fragen und wie der Zahnarztbesuch in München war.
Der Stadtmeisterschaft?
Denk dran, wir müssen da auch noch hin, ne? Also,
ja, gut.
In 2 Wochen müssen wir auch nach München, bitte.
Die 2 Wochen habe ich jetzt noch Ruhe.
Ich distanziere mich. Also ich glaube an Karma.
Stadtmeisterschaft haben wir doch schon eigentlich thematisch, ist doch schon durch, oder? Das ist doch schon abgehakt, die Nummer.
Nein, also für mich jetzt nicht. Also
für mich schon, also das ist schon durch. Das kam zu früh, das Spiel, das haben wir schon, glaube ich, erwähnt, das ist viel zu früh, fand ich, das müsste irgendwie später kommen. Und die Frage ist, welche Niederlage schmerzt mehr? Natürlich die Stadtmeisterschaft, weil das, was am Wochenende, nicht gestern, stattfand, das war ja quasi erwartbar. Das, aber vielleicht auch gut, dass das Spiel so früh war, denn dann kann man Haken hintermachen. Also ab nächster Woche beginnt eigentlich die Saison, würde ich sagen, für den HSV. Und es ist halt jetzt ein Doppelschlag, den muss man jetzt irgendwie verarbeiten, verkraften und jetzt kommt Heidenheim und dann geht die Saison los, würde ich sagen.
Zum Bayern-Spiel, also St. Pauli würde ich tatsächlich gar nicht mehr großartig thematisieren, da habe ich ein bisschen Mitleid ja auch. Aber was hat Agent 007, also Siege, 0
Ja.
eigens geschossene Tore und 7 Gegentore. Polzin dazu veranlasst, so zu spielen, also aufzustellen, wie man aufgestellt hat.
Also ich habe gehört, er hat die reingebracht, damit sie halt schon Spielpraxis bekommen für die nächste Woche. Also im Grunde genommen war das schon sehr mutig, da auch El Fadli erstmal rauszunehmen, der ja doch für eine gewisse defensive Stabilität sorgt. Aber ich glaube, er wollte einfach Vuskovic und Sumahoro und Co. spielen lassen. Damit sie jetzt sozusagen in den Flow kommen und damit sie nächste Woche dann ganz glorreich Heidenheim schlagen können, woran ich übrigens auch noch nicht glaube, aber da kommen wir gleich zu. Aber ich sag mal was zum Spiel. Also im Grunde genommen war es ja nach 2 oder 9 Minuten gelaufen, eigentlich wie immer. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist ja wieder, es kommt ja wieder das eine zum anderen, weil in der 2. Minute schießt, glaube ich, Gnabry so ein Ding, das schießt er auch nicht in
Ja,
jedem.
nee.
Der haut das
Das
Ding
kann.
da irgendwie so aus dem spitzen Winkel oben rein. Das ist schon so ein Traumtor. Dann kommt dieser komische Elfmeter da zustande. Das muss natürlich auch sein, dass die Bayern wieder einen Elfmeter bekommen. Wobei der war natürlich dann auch gerechtfertigt, muss man dann ja auch sagen. Aber und dann kommt noch so ein bescheuertes Eigentor, glaube ich, auch noch. So ein abgefälschtes Ding dazu. Und bups, ist nach 29 Minuten 4 zu 0. Ich habe ja 8 zu 0 getippt und war damit ja auch im Grunde genommen, war der Weg dahin ja auch schon geebnet. Aber ja, dann kommen wahrscheinlich zwei Sachen zusammen. Zur Halbzeit wurde ein bisschen gewechselt, dann wurde es ein bisschen defensiv stabiler und ein bisschen sicherer beim HSV und der FC Bayern hat wahrscheinlich auch ein bisschen, wahrscheinlich hat Kompany, der alte HSVer, gesagt, so jetzt macht mal halblang, jetzt alles gut, wir schonen jetzt uns, wir müssen jetzt, ich glaube, wann spielt die Mittwoch gegen Chelsea? Oder Dienstag, weiß ich jetzt gar nicht. Das kam wahrscheinlich beides zusammen und so ist es dann irgendwie, da haben sie noch ein Tor geschossen, ist es dann irgendwie halbwegs
Landet.
noch über die Bühne gegangen, die ganze Geschichte, ja.
Da
Darf ich eine
wollte ich
Frage
nämlich
stellen?
tatsächlich. Ja, gerne.
Achso, ich wollte nur eine Frage stellen, weil ich habe das von Van der Vaart gelesen, der meinte, 5-0 wäre ein Ergebnis, womit man zufrieden ist.
Ich
Also
glaube, ja, ich habe auch sowas. Aber ich glaube, das Problem ist, dass, also im Moment ist wirklich das Problem, dass sie ja offensiv überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Die haben ja, glaube ich, auch mit Vorbereitung vor den Testspielen kaum Tore geschossen. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, wie soll das eigentlich offensiv was werden? Und ja, so einige hauen gerade was raus an Sprüchen. Und wahrscheinlich muss man damit jetzt erstmal klarkommen. Aber ich bin auch der Meinung, man muss jetzt erstmal mit Polzin das bis zur Halbserie durchziehen. Dann kann man gucken, was ist los. Aber jetzt, wie hier bei den Kollegen in Gladbach, jetzt den Trainer zu wechseln, ich sehe das nicht. Also ich finde, jetzt muss man ihn arbeiten lassen und jetzt im Grunde, was ich eben sagte, beginnt die Saison. Also mit dem Stadtderby und Bayern gleich am Anfang, das wusste man von
Ja.
vornherein, das ist schon ein Knaller. Also im Grunde geht es jetzt los. Jetzt hat man, glaube ich, Heidenheim, da hat man Union und hat Mainz. Das sind halt Gegner, wo man zumindest sich ein bisschen was ausrechnen kann. Und ich glaube, wenn man die 3 Spiele absolviert hat, dann weiß man in etwa, wohin die Reise geht oder ob da irgendwie was möglich ist. Was ja ein bisschen Hoffnung macht, ist ja das Ergebnis, worüber wir gleich sprechen bei euch gegen Gladbach, weil Gladbach ja nun auch irgendwie so ein bisschen also sehr schwächelt, glaube ich, auch noch gar kein Tor geschossen hat. Und ja, also ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist. Nur 5 zu 0 verloren. Wir haben also ein weniger als RB Leipzig. Ich glaube, die haben 6-0 verloren.
So,
Und
so
man muss das Positive sehen.
nämlich. So sehe ich auch.
Aber
Ich glaube.
ja, ist schon nicht schön. So eine,
Also war jetzt nicht absolut
also
als
man kann schon mal
Haarspruch gemeint,
konsternieren.
ne?
Man kann schon mal konsternieren, die Ole Werner Masterclass wird den HSV nicht überraschen.
Wollte ihn größer, Werner, sage ich als Bremer.
Ja.
Worauf ich jetzt noch hinaus wollte bei dem Bayern-Spiel, ich kann mich an ganz tolle Spiele als Werder-Fan gegen Bayern erinnern. Und da wollte ich tatsächlich dann Dodo auch mit ins Boot reinholen.
Oh, jetzt kommt's.
Also ich kann mich daran erinnern, wenn man nach 30 Minuten in München hinten liegt, dass dann das Spiel nicht zu Ende ist. Und da hat der HSV ja jetzt dann doch, glaube ich, vielleicht ein bisschen auch Glück gehabt, weiß ich nicht. Daniel sagt ja jetzt, man hat ja dann auch umgestellt, man hat gewechselt, was ja dann auch vielleicht dann auch dazu beigetragen hat. Also es lag ja jetzt nicht nur daran, dass die Bayern vielleicht nur noch im ersten Gang da übers Feld ja, gejuckelt sind. Nur glaubst du, das ist da, also da wird jetzt nicht irgendwas abgesprochen gewesen sein, aber glaubst du, dass da der HSV vielleicht dann doch irgendwie auch ein bisschen ja, Glück gehabt hat, dass Bayern dann sich damit zufrieden gegeben hat?
Ich glaube, Bayern ist halt auch immer so eine Mannschaft, die, also es ist ja immer die letzten Jahre, wenn man sich so die Profis anguckt, ich glaube, da ist immer auch so ein Paradebeispiel Sané gewesen, wo ich glaube, ich für viele Bayern-Fans, glaube ich, rede, wenn ich sage, die sind froh, den los zu sein. Nicht nur, weil er halt super viel verdient hat, aber das ist halt auch so einer, wenn der Bock hat, dann kann das einer der besten Flügelspieler der Bundesliga sein. Ich würde jetzt nicht Welt sagen, weil die Zeit ist auch schon seit, finde ich, ein paar Jahren vorbei.
Du bist auch jetzt auch
Aber
nicht ab, du mit Vornamen,
ich wollte den Namen nicht erwähnen, aber du hast es verstanden, wie ich es meinte. Aber das ist halt so eine Sache. Ich meine, Ulisse, ich meine, der gibt mir ja auch immer so diese gechillten Vibes. Auch vielleicht auch einer von denen, der macht so viel, wie er muss. Und ich weiß es nicht, können wir jetzt auch vorstellen, so wie du es ja schon ein bisschen angesprochen hast. Ich meine, Ex-HSV-Spieler, Company, der da jetzt Trainer bei den Bayern ist. Dann hast du jetzt Chelsea demnächst unter der Woche. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das Dienstag oder Mittwoch war. Kann ich gleich nebenbei noch nachgucken. Dass du dann auch sagst, so, hey, Jungs, ne, mach mal Halbgas. Ich glaube, die haben ja auch relativ früh gewechselt. Ich meine, Harry Kane hat nur einen Doppelpack gehabt, den haben sie rausgenommen. Ich glaube, Lennart Kahl kam ja auch relativ früh. Ich glaube, für, ich weiß nicht, Gnabry oder Diaz. Von daher, ich glaube, so wie es schon gesagt wurde, ich glaube, als HSV-Fan ist man froh, dass man da in München durch ist. Ich glaube, ich rede da jetzt auch für uns beide. Ich bin froh, wenn das Spiel in 2 Wochen auch so schnell es geht vorbei ist und wir im
Ja.
besten Fall da jetzt auch nicht komplett untergehen. Mein letztes Jahr war schön, ne? Da erinnert man sich gerne zurück. Aber Bayern zu Hause, das ist halt eine Macht. Also ich wüsste jetzt nicht, was war die letzte Mannschaft, die da jetzt gewonnen hat. War das Leverkusen letztes Jahr? Nee, ich kann, oder war das davor das Jahr? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Mannschaft zuletzt da gewonnen hat.
Im Pokal war da mal was, ne?
War das letztes Jahr Pokal oder davor?
Wo Neuer da so ein Ding gebracht hat, dann.
Ja,
Das
rote
müsste
Karte irgendwie so,
Leverkusen
ja.
gewesen sein, war da was. Aber ja.
Also, ja, Bayern zu Hause zu schlagen, also das, da muss schon halt viel zusammengehen. Deswegen, ich glaube, für jeden Gegner ist das da unangenehm hinzufahren. Wie gesagt, ich bin froh, wenn wir da waren und dann auch mit einem blauen Auge irgendwie noch ja, rauskommen, wieder nach Hause fahren. Im besten Fall wäre natürlich so schön wie letztes Jahr mit einem Sieg. Aber das ist halt auch
Ja,
alles
da müssen wir jetzt erstmal,
Wunschdenken.
glaube ich, wieder 20 Jahre drauf warten, bis das passiert.
Ja, und
Was
ich.
mich nur stört, ist so ein bisschen beim HSV halt immer schon, dass so die gefühlten letzten 8 Partien, dass man hinfährt und man weiß eigentlich schon, dass es ein 6-0 wird. Also so, zum Beispiel irgendwie Kiel oder Pauli letzte Saison oder wie in Wiesbaden, die schaffen es ja irgendwie durch bestimmtes Auftreten, durch bestimmte ja, taktische Kniffe, die Bayern doch ins Grübeln zu bringen. Das schafft irgendwie der überhaupt nicht, wenn er da spielt. Wobei es natürlich jetzt auch Auswärtspartie war, jetzt im Pokal zum Beispiel. Aber irgendwie, also ich glaube, Kiel hat ja irgendwie so ein 4:3 hingebogen da noch, ne? Obwohl die 4:0 geführt haben. So.
Ja, irgendwie
Das
so, ja. Kann gut sein.
schaffen doch einige Mannschaften immer mal wieder so, wobei sie dann ja meistens die Bayern doch noch in den Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen nervt, dass man irgendwie, also ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr, ich weiß es nicht, wie man das, Courage, keine Ahnung. Man hat immer so das Gefühl, die scheißen sich schon ein, wenn sie aus dem Bus da aussteigen, wo du dann schon weißt, es wird vorher schon natürlich die Medien auch, ich glaube, ich habe 80 Mal gelesen, die letzten 10 Ergebnisse des HSV in München. Ja, es ist dann self-fulfilling prophecy sozusagen, ne? Das nervt so ein bisschen, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, ja, okay, also lass sie mal ein bisschen rumspielen, vielleicht führen sie 2:0, dann schießen wir mal 2:1 und dann fangen sie doch ein bisschen an zu wackeln, weil das Potenzial haben die Bayern ja doch ab und an mal so, ne? Aber das habe ich bei den Spielen einfach generell überhaupt nicht so. Das ist das, was mich
Ja.
nervt.
Ja, aber ich glaube, da gehören unser beider Vereine, glaube ich,
Ja,
irgendwie dazu, wo die Bayern besonders Bock haben. Also.
irgendwie schon, ja.
Weil ich glaube, da gehen die halt mit 100% rein, weil sie wissen, okay, das ist jetzt das Spiel, wir sind klar besser,
weiß nicht, da gab es ja auch mal irgendwie eine Grundsatzdiskussion bei Werder. Ich weiß nicht, da hat irgendjemand über Davy Selke dann hergezogen. Ich glaube, wer war das denn noch? Dass es ihm besonders Spaß gemacht hätte, gegen Davy Selke zu spielen, gegen Werder, weil er halt immer wusste, dass er der auf jeden Fall bessere Spieler ist. Müsste ich jetzt nochmal raussuchen, aber ich glaube, das ist bei Werder und Bayern halt, glaube ich, echt so ein Ding. Und ich glaube, da geht es auch mit dem HSV, die vergangenen Rivalitäten der 90er, Early 2000 Jahre. Ich glaube, da steckt noch einiges hinter. Und ich glaube, Uli wedelt dafür auch nochmal mit einem Zehner mehr, wenn es heißt, so, jetzt geht's gegen die, schießt sie mal ein bisschen ab, dann kriegst du ein
Ja.
paar Nürnberger und wirst du sonst noch, ne?
Ja, kurz um einzuhaken, also der Werder-Sieg war 23-24, also das war vor 2 Jahren die Saison.
Ja.
Und tatsächlich die letzte Mannschaft, die gewonnen hat, das habe ich auch schon vergessen, war Bochum.
Ah
Die
ja,
haben
richtig.
3-2
Bochum,
gewonnen im März.
ja.
Aber
Wo ich dann.
Bochum ist ja auch irgendwie ein Phänomen, die es immer irgendwie geschafft haben,
Ja.
entweder gegen Bayern voll ein an der Latte zu kriegen, oder war so eine Zeit lang, wie das als Augsburg frisch in der Liga war, dass die es dann doch immer irgendwie regelmäßig hingekriegt haben, gegen die Bayern gut zu spielen zumindest und nicht gnadenlos einen auf den Sack zu kriegen oder dann sogar eventuell Punkte mitzunehmen.
Ich
Also
glaube,
es
es sieht
gibt irgendwie prädestinierte Vereine, die
ja.
haben dann irgendwie gegen Bayern mal das Glück, keine Ahnung.
Es ist
Also auch
wahrscheinlich
kurz ein
auch
paar
die
Fakten.
Fanfreundschaft, oder? Die haben noch eine Fanfreundschaft, oder? Ich glaube ja. Bochum und
Ja, genau. Bochum, Bayern, ja,
wahrscheinlich
genau.
deswegen, ja.
Also kurzer Fakt für euch, also Bayern halt 3-2 verloren gegen Bochum. Davor hat Bochum zu Hause 5-0 auf den Sack bekommen. Davor zu Hause 3-2 gewonnen. Dann auswärts in München 7-0.
Ja.
Dann davor 3-0 verloren in München. Davor zu Hause 7-0 verloren. 22 haben sie 4-2 gewonnen. Ich glaube, das war das, wo, oh, kann ich mich daran erinnern, wo diese Traumtore da gefallen sind. Das ist auch schon lange her. Und dann haben sie 21 auswärts 7-0 auf den Sack bekommen. Also, ja, ist auch so ein ähnliches Ding, was das
Ja,
angeht.
gut, aber ich glaube, Bayern fiel regelmäßig auch gegen Leipzig mal irgendwie ein relativ hohes Ergebnis raus. Also das
Ja.
6-0 war ja jetzt auch, glaube ich, nicht am ersten Spieltag gegen Leipzig, dass man sagt, ach ja, Mensch, das ist jetzt eine Situation, ich glaube, das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Also ich glaube, man kann konsternieren in einem Podcast über den SVW und den HSV. Ich glaube, Bayern ist nur einfach das Maß aller Dinge, auch diese Saison. Ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Aber wir wollen ja jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückblicken und noch ein bisschen Revue passieren lassen. Den HSV haben wir jetzt im Prinzip abgehakt. Daniel, du sagtest ja, mit Paul Ziehen muss das jetzt noch eine Hinrunde mindestens dauern. Schafft es Werder Bremen auch Paul Ziehen zu entlassen?
Das ist aber auch das ist jetzt auch eine harte Frage. Alter,
Der haut mir immer solche
Papa.
harten Fragen entgegen. Ja, ich glaube nicht, weil die spielen ja irgendwie im Dezember, ne? Glaube ich.
6. Dezember.
Genau an meiner Feier, meines 50. Mal gucken, ob ich das Spiel überhaupt sehen kann. Wenn es nach mir ginge, nicht, weil wie gesagt, ich denke, es wäre erstmal sinnvoll, das jetzt so zu lassen, sonst kommt wieder diese typische Hamburger Unruhe auf, wenn jetzt, ich sag mal, wenn sie Heidenheim vergeigen und dann geht's schon los und so. Da muss man eher, glaube ich, den Sportvorstand mal unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, also Kunz und Costa, weil im Grunde haben die ja alles, was die Aufstiegsmannschaft ausgemacht hat, im Kern zerstört, wenn man so will, weil der ist ja nur noch sozusagen, ist ja ein Heuer Fernandes noch da und ein Elfhardli noch da und Muheim, aber ansonsten ist ja wirklich alles neu. Es ist ja wirklich komplett, also mit dem Ansatz, wir müssen schneller werden, wir müssen ganz anders auftreten jetzt, ne? Also man kann es irgendwie nachvollziehen, aber irgendwo auch nicht, weil dieser ganze Spirit ist irgendwie natürlich komplett weg und diese Mannschaft muss sich erstmal finden. Die Frage ist, haben sie die überhaupt die Zeit dafür, weil wir sind jetzt schon mittendrin im Grunde in der Saison und viel Zeit bleibt nicht. Man braucht halt doch dann irgendwie ja doch diese Punkte. Also das ist im Grunde die Krux. Ich weiß aber nicht, was intern sozusagen da auch rausgegeben wurde, ob der Klassenerhalt das Ziel max, also das muss unbedingt erreicht werden oder ob man sagt, ja gut, zur Not gehen wir nochmal runter und dann wieder hoch wie Köln oder so. Ne, die sind ja im Moment sehr stabil da oder ganz weit oben. Also meiner Meinung nach müsste man sagen, wir wollen diese Saison mindestens Platz 15 oder vielleicht auch 16 erreichen und brauchen jetzt auch diese Punkte. Aber es ist halt sehr, sehr viel Neues. Haben wir ja gerade drüber gesprochen, da so viele neue Spieler auch in München jetzt. Das wird dauern, bis die ganzen Mechanismen da greifen. Und ja, deswegen glaube ich, das wird sehr holprig, also zumindest die Hinrunde. Und ich habe die ein oder andere Niederlage. Mir ist auch übrigens völlig egal, sage ich gleich, wo Werder und St. Pauli landen am Ende. Also mir ist Hauptsache in dieser Saison wirklich diese Rivalität mal beiseite gelassen. Wichtig, dass irgendwie 15 oder vielleicht über Relegation und dann schaffen wir es gegen Elversberg, oder so, keine Ahnung, die Klasse zu halten. Also es ist wirklich das vorrangige Ziel.
Ich glaube, über die greifenden Mechanismen können wir eine gute Brücke spannen. Und langsam mal auch auf Richtung Werder kommen, war ja jetzt schon der Versuch mit den entlassenen Trainern, um die Zuschauer abzuholen. Kurz vor Beginn der Aufzeichnung dieser Folge ist Gerardo Seoane ebenfalls entlassen worden, genauso wie Erik ten Hag, direkt ein Tag, glaube ich, war das, nach dem Werder-Spiel auch entlassen worden ist. Ja, also Werder wieder mit dem Kuriosum irgendwie das drauf zu haben, dass Trainer rausgeschmissen werden nach den Werder-Spielen.
Ey, da sind wir
Gab es
echt
ja auch schon mal,
meisterlich unterwegs, ne?
gab's auch schon mal so eine Phase vor ein paar Jahren oder mehrere Phasen in den letzten Jahren. Aber wo ich jetzt tatsächlich drauf hinaus möchte, ist ja auch, das hat du ja auch schon anfangs angesprochen, bei Werder ist ja so ein Wandel. Und ich möchte jetzt tatsächlich so auf diesen Umschwung von Werder kommen. Und am besten machen wir das, indem wir wirklich über die letzten beiden Spiele reden. Und bevor jetzt Dodo und ich hier in einer absoluten grün-weißen Welle verfallen, möchte ich erstmal den abholen, der jetzt wahrscheinlich am wenigsten dazu sagen kann, wird. Daniel, wie hast du die letzten beiden Spiele von Werder verfolgt und was ist dein Eindruck aktuell?
Also ich habe das gestrige Spiel tatsächlich gesehen und das Spiel davor, glaube ich, Teile davon. Also es hat mich, ich bin ehrlich, hat mich wirklich verwundert. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte Werder auch so ein bisschen, ja, auch noch in der Findungsphase und auch noch sehr viele Themen drumherum. Und ich glaube in Unterzahl, ne? 3-3 noch, ne? Ja, genau.
Ja, 1-3 aufgeholt.
Ja, wobei man ja natürlich dann auch immer gucken muss, wie sieht es in Leverkusen aus, aber ist natürlich trotzdem rein von der Mannschaft her, sind die natürlich doch deutlich stärker einzuschätzen. Und also das hat mich schon, da muss ich sagen, Chapeau, also diese Nummer, das war schon wirklich, da habe ich doch gedacht, Respekt dazu, dass sie das schaffen. Jetzt mit Gladbach. Ja, also souverän. Ich muss aber sagen, ich habe die ersten Minuten dachte ich da, also da war, fand ich eher gesagt, Gladbach griffiger. Und erst als sozusagen das erste Tor fiel, so da hat man dann gemerkt, in Gladbach, da geht gar nichts mehr. So nach und nach, ja, war das irgendwie so im freien Fall, habe ich, und das hat Werder dann eiskalt ausgenutzt, was natürlich auch für eine gewisse Qualität spricht. Insofern, aber das Spiel zuvor, das hat mich sozusagen mehr noch überrascht und also im positiven Sinne, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja, also es ist natürlich im Moment wahrscheinlich alles gut in Bremen, wenn man das rein von den Ergebnissen jetzt sieht, ne? Von den letzten.
Würdest du das so unterschreiben, Büro? Ist
1 zu
alles gut bei
1.
Werder?
Also jetzt gerade nach dem Spiel gestern muss ich sagen, also ich fühle mich, als wenn ich auf Wolke 7 bin, obwohl das nur ein Sieg war, so verrückt das klingt. Aber man muss ja mal zurückgucken, als die Spiele terminiert wurden und welche Gegner wir hatten. Erstes Spiel spielst du gegen Frankfurt, die letztes Jahr, letzten Spieltag in die Champions League gekommen sind. Danach zu Hause gegen den Vizemeister. Danach spielst du gegen Gladbach, wo wir seit 14 Jahren, glaube ich, habe ich ja gelesen, nicht mal mehr gewonnen haben, auswärts. Dann kommt als nächstes Freiburg, die Europa League Quali oder Europa League Spiel und auch die Champions League Quali am letzten Spieltag verdaddelt haben. Und dann spielst du gegen den deutschen Meister. Also rein realistisch, mich hätte es nicht gewundert, und das hatte ich ja vorher gesagt, ich bin ja ein sehr pessimistischer Fan und eher so ein bisschen Richtung, ich sag mal, Realismus, lieber stelle ich mich auf was negativ ein, um dann positiv überrascht zu werden, so wie es auch gestern der Fall war. Also ich bin im Stream komplett durchgedreht nach Ember Gulas 1-0. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn wir aus den ersten 5 Spielen 0 Punkte geholt hätten. Hätte mich absolut nicht gewundert, weil wenn du natürlich, klar, Leverkusen war ja auch gerade der Take, da stimme ich auch zu, die muss ich auch erstmal finden, viele Schlüsselspieler verloren, Trainer ist jetzt auch mittlerweile weg, also wie gesagt, das können wir ja auch Trainer direkt irgendwie von ihrem Amt erlösen oder die Vereine, je nachdem, da habe ich auch nur gestern die Kommentare gelesen und ganz viele Gladbacher gesehen, die dann geschrieben haben, oh danke, dass ihr der Grund seid, warum Seoane endlich geht, das fand ich auch hart. Aber ich glaube, bei Gladbach war ja auch einer der Gründe, die haben ja jetzt saisonübergreifend auch irgendwie mit dem Spiel gestern 10 Spiele nicht mehr gewonnen. Das ist für Gladbach-Verhältnisse halt auch, also
Ich glaube auch sogar
verrückt.
seit 5 Spielen kein eigenes Tor mehr geschossen.
Ja,
Also
das
das
ja,
ist
das wäre Wahnsinn.
sind erschreckende Geschichten, die dabei bei
Ja.
Gladbach tatsächlich dann so auftauchen, wenn man sich dann mal mit dem Verein tatsächlich so ein bisschen dann beschäftigt, was man ja außerhalb dessen, dass die dann gegen den eigenen Verein spielen, ja wenig gut. Vom Spiel selber, ich glaube, ihr beide habt jeweils mehr vom Spiel gesehen wie ich. Ich war kurioserweise ja aber im Stadion, habe aber ziemlich viel Fahnen von mir gehabt und konnte tatsächlich relativ wenig nur sehen. Aber mein Eindruck, und das sprach ja auch Daniel an, war eigentlich, dass Gladbach so die ersten 10 Minuten Werder kaum hat atmen lassen. Und das Tor von Bangula nach, ich glaube, ungefähr Viertelstunde, 16 Minuten irgendwie muss das ja gewesen sein, hat dann erst so für diesen Brustlöser gesorgt bei Werder.
Ja.
Fasst, oder Dodo, fasst du das mal irgendwie so ein bisschen zusammen? Glaubst du, dass wenn, ich glaube, Hack und Maschino, die hatten in den ersten 12 Minuten beide eine ziemlich gute Chance, glaubst du, dass wenn da einer von reingegangen wäre, dass Werder so positiv aus Gladbach weggekommen wäre?
Muss ja immer gucken, wie oft haben wir Rückstände gedreht. Ich glaube, da sind wir jetzt auch keine Mannschaft, die gerade auf die Bundesliga gesehen immer wieder dafür mal für Überraschungen gesorgt hat. Jetzt mal Leverkusen ausgeklammert, dass wir da irgendwie ein Comeback hingelegt haben. Also ich glaube schon, es wäre schwierig geworden, weil man weiß ja, wie das ist, wenn, ne, die Heimmannschaft einmal in Führung geht, das Stadion explodiert, das pusht die alle, das macht was aus dieser Mannschaft. Und das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Also gerade so diese ersten Minuten, da habe ich mich, was heißt, sehr gewundert. Also ich glaube, da kann man ja jetzt auch wieder, das ist so das einfache Beispiel, ne, Koulibaly, der dann im Aufbauspiel ein bisschen unglücklich wirkte ab und zu. Mio Backhaus hatte mal ein paar nervöse Momente. Aber ich glaube, das sind die beiden Spieler, die kannst du ausklammern. Der eine ist 18, der eine spielt jetzt auch seine erste Saison, ist jetzt auch mittlerweile Stammspieler, seitdem Zetterer weg ist. Die würde ich dann noch rausklammern. Und das finde ich ja gut, dass die Fehler machen. Das gehört dazu. Koulibaly hat seinen Fehler gegen Leverkusen ja wieder wettgemacht, indem er das 3-3 gemacht hat. Gestern nach anfänglicher Nervosität haben dann aber beide auch zu null letztlich gespielt, Koulibaly im Backhaus. Aber gerade so dieses Aufbauspiel, also da fand ich Senne zum Beispiel auch sehr, ja, passunsicher, der sich aber dann die Bälle immer wieder zurückgeholt hat, gerade auch in der Anfangsphase. Das ging ja auch nach dem 1-0 drüber hinaus. Puertas, der immer wieder viel probiert hat, der auch sehr spielfreudig wirkt, aber auch immer ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Balance, hat man noch gemerkt, gefehlt hat. Also jetzt mal vielleicht das Abspiel zu suchen. Ich glaube, der hatte in der ersten Halbzeit eine Chance, die er irgendwie so halb mit rechts getroffen hat, anstatt auf Mbangula den einen weiterzulegen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch erste Halbzeit war, wo er das Ding bis nach Meppen einmal in die zweite
Ja, ich
Reihe
glaube, die
schießt
beiden
oder so.
Situationen, die wo er relativ gut stand und abgeschossen hat, das war beides
Irgendwie so,
sowas.
ja. Also, wie gesagt, wollte was viel fürs Team machen, wirkte, wie gesagt, sehr spielfreudig, aber den hat man auch gemerkt, da fehlt noch, sag ich mal, so ein bisschen der Rhythmus, was ja auch völlig normal ist. Aber wie es gerade schon angesprochen wurde, also dass Mbangula das Ding da reinfeuert, das war nicht nur für die Mannschaft wirklich, sondern auch gerade für ihn. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, der wirkt auch, gibt mir sehr Olise-Vibes, auch so sehr gechillter Typ. Finde ich auch irgendwie einen sehr interessanten Charakter, weil ich finde, man hat ja so viele Charaktere eigentlich in Werder gehabt. Die letzten Jahre war das immer so, sag ich mal, diese Häufchen aus Weiser, Bittenkurt, Duck, das war ja immer so eine Truppe. Dann hast du ab und zu mal so diese jüngeren Leute gehabt. Friedel kam ja auch immer sehr sympathisch rüber von außen, etc. Ja, genauso. Aber ich finde, verglichen zu diesem Jahr, wir haben ja viele Altgediente aussortiert oder mittlerweile haben wir uns ja davon getrennt. Also Veljkovic, Jung sind ja zum Beispiel weg, die ja auch nochmal so eine gewisse Erfahrung mitgebracht haben. Aber ich finde es cool, dass wir dieses Jahr so wirklich ganz viele erfrischende Charaktere haben. Ich habe ja gerade Angula schon einmal angesprochen. Boniface ist auch, also, ne, kann man vielleicht später nochmal darüber reden, aber wie
Ja.
diese ganze Transfergeschichte abgelaufen ist, da könntest du auch gefühlt eine Netflix-Serie daraus machen. So, und Puertas wirkt auch irgendwie super, super sympathisch, super locker. Deswegen gerade da, also jetzt zum Spiel zurück, glaube ich, da muss man sich noch finden. Gestern hat halt alles also sehr gut geklappt, dass Emangula das Ding da reinhaut. Beim 2-0 muss man sagen, ich glaube, da hat die Gladbach-Abwehr auch einfach komplett gepennt. Also Emangula kann da reinlaufen. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wer sein Gegenspieler war, der ist aber einfach stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das sogar Honorar war. Und dann Stay, der das Ding da auch direkt nach seinem Comeback reinmacht. Dann führst du halt 2-0, bin aber auch im Stream immer noch sehr vorsichtig gewesen. Ist ja auch immer dieser Spruch, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis, das hört man ja
Ja,
ganz oft bei gewissen Leuten.
danke.
Deswegen, ich war schon ganz froh, dass es ein bisschen gedauert hat, aber Schmid dann das 3-0 gemacht hat, da war ich mir dann, okay, jetzt kann man sich doch ein bisschen freuen, jetzt kann man sagen, das Ding wird, denke ich mal, auf unserer Seite stehen. Aber so souverän, wie das dann am Ende ausschaut, 4-0, das war es auf alle Fälle nicht, wie ich es gerade schon gesagt habe. Viele Kleinigkeiten, kleine Fehler im Spielaufbau, Passungenauigkeiten. Fand Schmid auf Rechtsaußen fand ich auch ein interessantes Experiment. Ich weiß nicht, vielleicht auch noch eine Position, wo er sich finden muss, aber ist natürlich für einen Mann, der letzte Saison, glaube ich, immer nur zentral gespielt hat, auch nochmal eine andere Geschichte. Fand ich auch ein bisschen unglücklich zwischenzeitlich. Dann wiederum denkst du dir, okay, Spielaufbau ein bisschen hakelig. Du hast immer wieder diese Momente gehabt, wo mal nicht der richtige Pass gespielt wurde, wo dann gerade schon gesagt haben, Puertas zum Beispiel den Schuss sucht, anstatt Emangula noch in Szene zu setzen. Und dann gewinnst du halt trotzdem 4-0. Dann denkst du dir so, all das ist jetzt so Meckern auf höchstem Niveau. Ja, man muss natürlich auch sagen, Gladbach war ja auch eigentlich schon vor der Saison ein Kandidat, wo man ja gesagt hat, also der Trainer muss auch weg. Das haben wir auch gerade schon gesagt mit den. Jetzt mittlerweile 10 Spielen ohne Sieg, auch ohne Tor, die letzten Spiele oder die Saison bisher auch noch ohne eigenes Tor. Schöne Momentaufnahme, dass wir da jetzt aus den ersten 3 Spielen da wirklich 4 Punkte haben. Also das unterschreibe ich jetzt schon. Ich glaube, da spreche ich auch für viele, wenn ich sage, also aus
Ich
den
glaube, da
ersten,
hat keiner mit gerechnet.
nee, aus den ersten 5 Spielen, wie gesagt, also bei dem Programm, da spielen 4 Mannschaften davon, spielen international nächstes Jahr und
Plus
Gladbach.
das Los noch, dass man dann im Pokal bekommen hat gegen Bielefeld, wo man dann auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen
Richtig.
zurückgeworfen
Aber
worden ist. Also
darf ich da mal
richtig.
einhaken? Ist nicht
Gerne.
euer Problem dasselbe, was wir auch haben, dass sozusagen gegen die, jetzt mal abgesehen von Bayern, aber so gegen die eigentlich guten Gegner, die so oben
Spielen wir
sind,
gut.
und gegen, sage ich mal, wenn dann jetzt irgendwie sowas wie Elversberg oder ich weiß nicht, wer könnte da jetzt, oder wo man
Teilnehmen.
sagt, ja, da sind 3 Punkte eigentlich Pflicht und da verkackt man dann wieder, ne?
Ja, ich
Also
glaube,
ich.
da kann man die letzten beiden Saisons auch dran festmachen, dass man gegen genau diese
Ja.
vermeintlich einfachen Gegner dann entweder vor 2 Jahren, also die Saison, wo wir gegen Bayern gewonnen haben, einfach nicht performt haben, oder dass wir so wie letzte Saison halt einfach ja Pech in manchen Situationen hatten oder einfach ja auch manchmal dann vielleicht das Schiedsrichterglück nicht ganz auf unserer Seite war. Oder wir halt nicht performt haben. Ich glaube, genau daran, an diesen Stellschrauben, muss gearbeitet werden, damit man eben dann, und eigentlich will ich das Wort wirklich nicht in den Mund nehmen, weil ich glaube, auch dieses Jahr sollte das kein Thema sein.
Sag es
Ich glaube,
nicht.
deshalb ist man genau an diesem großen Ziel gescheitert. Ich glaube,
Europapokal.
jeder weiß,
Noch.
ja, gut. Ja,
Genau.
gut. Ich hab mich jetzt noch gewunden, aber gut. Dann halt so. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so auch ein großes Problem. Ich kann mich an zahlreiche gute Spiele gegen Dortmund erinnern, als Werder-Fan, wo ich mir denke, so, ach ja, toll, gegen Dortmund jetzt einen Punkt geholt, aber gegen Heinheim holst du in 2 Spielen kein Punkt. Das ist halt immer maximal ärgerlich. Und ich bin gespannt, ob Horst Steffen das schafft, jetzt mit einer anderen Mentalität daran zu gehen, mit einer vielleicht auch erfahreneren, erwachseneren Mentalität daran zu gehen und eben genau diese vermeintlich sicheren Punkte gegen den HSV zum Beispiel, die 6 Stück zu holen und nicht auszurutschen.
Also ich sag dir, wie es ist. Also ich habe eher Schiss vor Heidenheim, die ja gefühlt immer so ein Kryptonit für uns waren.
Ja.
Mein letztes Jahr war da dieses 3-3, wo da der Freistoß, ich glaube, Cienza das Ding ja reingemacht hat. Ja, würde ich mich auch nicht wieder daran erinnern.
Ich
So,
war im
dann.
Stadion, das ist ein
Ja.
ganz großes
Ja.
Trauma, gerade weil es auch absolut unberechtigter Freistoß das war, obendrein. Also,
Ich kann mich noch an ein
das.
Spiel erinnern. 23-24, 125-jähriges Jubiläum.
Ja.
Ja. Also selten sowas gesehen, wo dann Heidenheim auf einmal 2-1 gewinnt. Das war auch, also diese Bilder, wo dann alle diese Ponchos einfach nach vorne geworfen haben und so enttäuscht waren, das werde ich auch nie vergessen. Also einer meiner mit traurigsten Stadionbesuche damals. Und dann war das die Saison, wo du dann natürlich auch wieder knapp dran gescheitert bist, aber da hast du beide Spiele gegen Heidenheim verloren. Ich meine, wir haben auch gegen Darmstadt damals, haben wir, glaube ich, auch
Ja.
eins unentschieden gespielt, das andere verloren oder so. Also wir haben gegen die beiden Aufsteiger haben wir letztlich,
Ein
glaube ich,
Punkt
nur
geholt.
ein oder drei Punkte geholt.
Ein Punkt
Was?
tatsächlich. Gegen Heidenheim und Darmstadt haben wir in der Hinrunde, die beiden Spiele waren ja, glaube ich, auswärts hintereinander. Haben wir beide Spiele 4-2 verloren. Gegen Darmstadt 1-1 gespielt. Das war noch das legendäre Spiel, wo Lieberknecht am Ende, glaube ich, den Reporter am liebsten umbringen
Ja,
wollte.
ja.
Ja, und dann halt das 2-1 zum Jubiläumsspiel. Ja, wo dann, ich glaube, Beste und Dingschi auch noch die beiden Tore
Oh
geschossen
ja,
haben, was ja dann
die
auch nochmal
beiden
so ein großes
Extremer.
Trauma war. Aber ja, ich bin gespannt, was genau aus solchen Spielen tatsächlich wird.
Die
Kommt
sind
ja
aber
auch
nicht
bald.
tot
Also
zu
wir haben
kriegen, diese
jetzt.
Mannschaften. Ne? Die, ich sag mal so, Elversberg, Heidenheim, du denkst dann auch immer jetzt, also in dieser Saison, aber steigen sie definitiv ab, sagen ja auch schon wieder alle. Aber Elversberg, guck dir mal Elversberg an, da haben auch alle gesagt, jetzt ist auch die halbe Mannschaft, der Trainer ist ja jetzt bei euch und trotzdem sind sie wieder oben. Ne? Das ist einfach, ja, nicht tot zu kriegen.
Also ich sag
Ja.
mal, ich schaue jetzt auf das Programm. Wir haben ja jetzt noch Freiburg, Bayern, hatte ich vorher schon erwähnt, und dann es auch schon hatten bei Hamburg. So, dann kommen auch eigentlich vor uns so die richtungsweisenden Spiele. Du spielst zu Hause gegen Pauli, das wird auch ein geiles Spiel. Dann auswärts in Heidenheim, danach zu Hause gegen Union. Also das sind so drei Spiele, wo du normalerweise sagen würdest, okay, wäre schon schön, 9 Punkte zu haben. Wir sind mal ganz optimistisch, gucken da vielleicht so auf 6 oder 7. Weil St. Pauli aktuell finde ich auch absolute Überraschung diese Saison. Haben, glaube ich, auch die wenigsten gerechnet. Heidenheim, glaube ich, ja, erwarten auch viele eigentlich mit als einer der Absteiger. Also die habe ich auch, glaube ich, auf den letzten Platz getippt, weil, also Cienza weg. Die haben da jetzt, glaube ich, wen haben sie geholt? Den Ibrahimovic haben sie geholt, von Bayern geliehen. Wanner haben sie verliehen, haben sie wieder abgegeben. Jetzt auch mittlerweile PSV spielt. Also Heidenheim wird schwierig. Dann muss man halt eher gucken, so auf die Plätze davor. Ich glaube, stand jetzt ist ja Hamburg da ja auch mit dabei, aber ich glaube, die werden da auch ihre Siege noch irgendwo holen. Muss man natürlich gucken, wo. Aber das darf man auch nicht vergessen. Das war jetzt der dritte Spieltag. Also, wie schnell haben wir das schon gesehen, dass da, ne, da kann ich auch aus Werder-Sicht reden. Ich glaube, letztes Jahr Hinserie, wo wir da auch irgendwie, was waren das, 7 Spiele nicht gewonnen haben, 8 Spiele, irgendwie so eine verrückte Serie. Haben auch Ja.
alle gesagt, Ole raus. Und in der Rückrunde waren wir dann auf einmal zwischenzeitlich eins in der Rückrundentabelle, wo wir in Leverkusen gewonnen haben. Und dann da phasenweise auch, also Mannschaften Punkte abgenommen haben, womit du auch nicht gerechnet hast. Was am Ende natürlich wieder nicht gereicht hat für, ne, dieses ominöse Ziel, ist natürlich auch wieder toll gewesen. Aber
Also
das
gut,
darf
mit
man
der
nicht
Tabelle sprichst du
überdramatisieren.
natürlich nach dem dritten Spieltag was an. Also mir wurde immer als
Ja.
Kind gesagt, die Tabelle liest du erst ab Spieltag 10. Und selbst dann
Ja.
ist ja auch noch nichts, noch nicht unbedingt großartig aussagekräftig.
Nicht mal ein Drittel gespielt.
Ja, genau. Und was aber bei Werder ja nun mal auch jetzt immer so großartig Thema war, und damit werde ich dann aufs nächste Thema tatsächlich kommen. Für beide Vereine aber auch wieder, ist der Deadline Day. Für Werder-Fans ist das ja gefühlt immer irgendwie ein Feiertag, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.
Dieses Jahr besonders.
Dieses Jahr ganz besonders, aber holen wir erstmal wieder den HSV rein, weil die haben ja nun mal auch eigentlich relativ gekocht für deren Verhältnisse. Daniel, berichte mal eben, was ist da passiert? Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja, das musst du Master, wie heißt er, Masterclass, Costa und Kunz fragen. Irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie, wie ich es gelesen habe, weil du meinst wahrscheinlich vor allen Dingen Vieira und Lokonga vom FC Arsenal,
Ja, genau.
die irgendwie eine andere Option hatten,
irgendwie, glaube ich, ins Ausland zu wechseln, aber das hat sich zerschlagen und dann sind die reingesprungen. Das hat mit dem Berater, glaube ich, zu tun gehabt. Und dann, ja, das ist relativ spontan wohl gewesen, die ganze Nummer. Also ein Tag oder ja, ein Tag vorher irgendwie entstanden, dass es diese Möglichkeit gab, diese beiden zu holen. Ja, haben alle abgefeiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch, was den europäischen Fußball angeht, bin ja auch schon seit Jahren raus. Das letzte Mal, als der HSV international spielte, sozusagen, ist schon lange zurück. Und ansonsten Champions League, ja, gucke ich ab und an mal, aber bin ich auch nicht so drin. Also ich konnte zu den Spielern auch nicht so viel jetzt sagen. Also sie wurden relativ, die Transfers wurden eigentlich überall sehr abgefeiert. Aber es sind halt auch zwei Jungs, die haben wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr irgendwie eine Saison durchgespielt oder wenig gespielt, die jetzt bei einem Verein, der definitiv gegen den Abstieg spielen wird, sich auch erstmal daran gewöhnen müssen, was da los ist. Und das wird alles dauern. Ich glaube, die brauchen, also Vieira hat ja jetzt in München ein paar gute Ansätze gezeigt. Also, aber ich glaube, der wird es einfach besser ausspielen können. Vielleicht in so einer Partie jetzt nächste Woche zu Hause gegen Heidenheim, wenn man dann doch spielerisch vielleicht etwas mehr auf dem Platz zeigen kann und auch mehr Offensivdrang hat, was ich ja hoffe. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Also es wurde sehr abgefeiert, also dass vom FC Arsenal da jetzt zwei Spieler gekommen sind, aber ja, auf dem Papier gut, aber in der Realität muss man dann eben sehen, wie passt das jetzt da in dieses Konstrukt, ne?
Auch mit Vuskovic ist ja auch, ja gut, wäre
Ja,
jetzt noch ein
den müssen.
bisschen auch emotionaler Transfer gewesen
Ja.
für die HSV-Fans, aber auch da konnte man ja gegen Bayern sehen, es ist halt doch nicht der große Vuskovic, es ist nur der junge, unerfahrene Vuskovic,
Ja, also der ist
ganz von alleine
18, glaube ich.
ersatzlos. Ja,
Ist
genau.
ein Riesentalent und ist aus emotionaler Sicht sicherlich etwas, was bewirken kann. Den kann ich eher nachvollziehen. Was heißt, ich kann die anderen wahrscheinlich auch nachvollziehen irgendwann, wenn ich sehe, wie das so vielleicht greifen könnte. Aber bei dem, da muss ich sagen, den konnte ich auch aus emotionaler Sicht nachvollziehen, diesen Transfer. Und ich glaube, dass der auch, ich sag mal, neben diesem sportlichen Wert auch so ein Impact auf die Mannschaft oder auf den ganzen Verein auswirkt. Das merkt man ja auch schon, dass das irgendwie so ein emotionaler Faktor ist. Und ich glaube, das könnte noch in so einer Saison, wo es dann wirklich auch oftmals in vielen Spielen wahrscheinlich über die Emotionen ja kommen muss, weil das Spielerische vielleicht nicht ausreicht. Da muss eben auch das Stadion mitgenommen werden. Und ich glaube, dass er da so ein Typ ist, ich glaube, der kann einiges bewirken. Also insofern den Transfer kann ich gut nachvollziehen, wobei ja jetzt auch rauskam, dass Tottenham wohl eine Klausel hat, dass sie ihn nach der Hinrunde im Winter rein theoretisch, wenn bei denen irgendwie zwei, drei Innenverteidiger ausfallen, dass sie ihn wieder zurückholen könnten. Was natürlich der Super-GAU wäre, das muss man auch sagen.
Abwarten, Tee trinken. Ne? Also ob dann solche Klauseln dann tatsächlich gezogen werden, ich denke mal, da wird dann der HSV auch finanziell eine Sicherheit haben. Also ich glaube, die stehen dann da auch
Bei
nicht
Kühne
dann
anrufen.
ganz mit, nicht, ja genau, nicht ganz mit ausgezogenen Hosen.
Also um euch vielleicht ein
Aber
bisschen abzuholen, jetzt nochmal kurz, weil wir ja beim HSV sind. Also Vieira hat
ja.
letztes Jahr 42 Spiele für Porto gemacht, 5 Tore, 6 Vorlagen, also auch Europa League gespielt. Und ja, Lokonga, glaube ich, habe ich auch gelesen, ist ja sehr verletzungsanfällig gewesen, weil immer wieder Oberschenkelprobleme gehabt. Der hat letztes Jahr 21 Spiele für Sevilla gemacht.
War
Vuskovic.
bei Sevilla. Ich
Ja,
kann mich nur erinnern, dass
ausgeliehen.
der auf einmal irgendwie bei Arsenal, das muss dann ja vor 2 Jahren gewesen sein, unter Arteta dann auf einmal relativ viel Spielzeit bekommen hat. Und dass letzte Saison der komplett vom Radar irgendwie verschwunden war. Es wäre dann logisch, wenn er dann in Sevilla gespielt hätte.
Ja,
Sevilla
nee, war
hätte
vor
ihn da
2 Jahren
schon
19 Mal gespielt für
angeführt.
Arsenal. War auch Oberschenkelverletzung viel gehabt.
Um nochmal jetzt weiter bei Vieira und Co. zu bleiben. Daniel, was haben diese Transfers jetzt nicht unbedingt bei dir ausgelöst, aber bei den HSV-Fans? Weil bei Werder ist ja der Sprung von dritte Liga zu Champions League-Sieger und Weltherrschaft binnen weniger Stunden geschaffen worden. Wie war das beim HSV mit den Transfers? War das vielleicht ein bisschen hanseatisch, nordischer, ruhiger oder sind da auch Leute ausgerastet?
Auch ausgerastet, also ambivalent würde ich sagen. Also so das, was ich sehe, haben auch viele geteilt. Also so ist zwar schön, aber man muss ja erstmal gucken, greift das überhaupt bei dir? Es ist halt ein kompletter Umbruch und da sind jetzt nochmal zwei, zum Ende hin zwei jetzt dazugekommen, die eingebaut werden müssen. Das muss erstmal greifen. Auch wenn sie ihre sportliche, ich sag mal, die sportliche Qualität des Kaders und der Marktwert ist natürlich deutlich angehoben worden. Das ist aber immer die Papierform, sage ich mal. Wie greift das jetzt sozusagen in der Realität auf dem Platz? Wie spiegelt sich das da wieder? Also, aber es wurde auch dort auf jeden Fall von vielen auch abgefeiert und die haben gesagt, das, also das ist jetzt sind die Gründe, warum der HSV unbedingt die Klasse halten wird oder auch muss, weil jetzt diese Spieler da, dazugekommen sind. Also vorher war doch schon, war es schon sehr deprimierend, wenn man sich das angeguckt hat. Da ist ja auch nicht mehr so viel passiert. Aber als die beiden kamen, ist noch mal sozusagen so ein bisschen, das war schon ein Stimmungsumschwung, das muss man schon sagen. Plus Vucevic natürlich. Also dieser Dreierpack, der hat noch mal was bewirkt. Ja, ich sag ja immer noch, also wenn ich jetzt das mal ganz runterbreche, sage ich ja immer noch, also aktuell würde ich sagen, die Mannschaft, die gegen den SSV Ulm 6:1 gewonnen hat, wenn die in München gespielt hätte, der hätte wahrscheinlich ein besseres Ergebnis erzielt. Weil es einfach, ja, weil es einfach irgendwie eine andere, ich weiß auch nicht, wie das, es war vielleicht
Eine andere
sportlicher.
Substanz wäre da gewesen, eingespielt halt, ne?
Ja,
Also
das war einfach.
Sumarogo war ja auch, glaube ich, in der Innenverteidigung
Ja.
aufgestellt mit Vucevic,
Ja.
also und dann war ja noch Baremi oder wie der heißt, oder Omar Barret aufgestellt, der ja auch jetzt nur Ligue 1 Fußball kannte bisher, was jetzt die Liga nicht schmälern soll, aber ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn dann da eben die drei in der Innenverteidigung stehen und eben nicht Elfpadli und Kronlau, die sich seit 33 Spielen kennen und wissen, wie der Hase läuft, ne?
Ich hätte ja auch nie gedacht, letztes Jahr, wo wir, als es so damit losging, weißt du ja, unsere Gespräche, ich hätte auch nie gedacht, dass ich Selke noch eine Träne hinterher weine. Aber ich glaube, also so mit seinem, ich habe ja auch die Doku gesehen, ja, das HSV-Doku da im Kino, fast 4 Stunden. Und da wurde auch er sehr viel so auch hinter den Kulissen gezeigt, auch wie er in der Kabine ist. Also es ist schon einer, der wirklich definitiv die Mannschaft mitnimmt und aufputschen kann und so ein emotionalen, so ein emotionaler Leader ist. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich hätte ihn definitiv mitgenommen
Also bei Sky
in die
90
Liga.
heute, also ich habe die Wiederholung von Sky 90 geguckt heute, morgen Vormittag, war auch Davy Selke tatsächlich wieder Thematik. Also ich glaube, das wird den Rest der Saison, sobald es beim HSV nicht läuft, tatsächlich immer begleitend sein.
Tja. Aber es wäre schon.
Aber um jetzt nochmal,
Ja.
um nochmal das Revue passieren zu lassen, was ich noch ansprechen wollte, also mein persönliches Highlight an diesem Spieltag war noch nicht mal unbedingt der Sieg von Werder Bremen. Sondern ich weiß nicht, ob da, Dodo, hast du das Spiel auch geguckt? Bayern gegen
Welches?
HSV?
Also das muss ich ehrlicherweise zugeben, gerade beim Essen, wo wir die erste
Ja.
Halbzeit geguckt haben.
Aber die zweite Halbzeit hast du geguckt.
Meinst du vielleicht, wo sie den Support eingestellt haben mit der medizinischen Situation oder was meinst
Ja,
du?
gut, das wäre natürlich jetzt eigentlich auch noch eine Erwähnung wert, aber ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen spaßeshalber wieder die Kurve kriegen. Mein Highlight war tatsächlich, wie Lothar Matthäus in seiner
Ach
Paradedisziplin,
Gott,
Paraden des
ja, okay.
Schauspielers,
Ja.
versucht hat, Alexander Rössing-Lellesied auszusprechen.
Ja.
Also das ist ja, das war mein persönliches Highlight. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da ging, aber das
Ja.
war, da habe ich auch wieder nur gedacht, ach Mann, Donner, lass es einfach bleiben.
Also mein Highlight ist ja immer wieder letzte Saison Hugo Idigidi. Da war immer
Ja, Idigidi.
Idigidi, Dibigodobspiel. Ach, es ist halt schon
Ja.
Kult geworden. Wenn man daraus ein Trinkspiel macht, jedes Mal, wenn der Spieler falsch ausspricht, da wäre es auch besoffen nach jedem gefühlt Spiel, was da
Ja,
abends läuft.
da bist du um 18:30 mit Anpfiff falsch.
Ja.
Vollkommen voll, weil jeder zweite Name falsch ausgesprochen
Ja.
wird. Gut. Daniel, dein Fazit, also erstmal abwarten zur
Ja.
Transferpolitik des HSV, ob das alles so
Ja.
Früchte tragen wird.
Auf dem Papier gut, ne, wie ich sagte, also sportlich gesehen, rein transfermarkttechnisch, also Marktwerte, bla bla bla, eigentlich gute Verpflichtungen jetzt, aber wie gesagt, sehr kurzfristig dann, hatten lange Vorbereitung und die müssen jetzt erstmal natürlich irgendwie eingebaut und ne, in die Abläufe kommen. Wie gesagt, ich glaube, das wird dauern. Also das, ja.
Ich glaube, das kann man ziemlich genau auch eigentlich, wenn man das sehr rational beurteilen würde, genauso auch auf den SV Werder Bremen umschwingen, beziehungsweise genauso auch umschreiben für den SVW. Aber du, welche Frage ich dir ganz dringend stellen möchte: Warum immer erst so spät?
Da fragst du den Falschen. Da fragst du den Falschen. Also ich habe es vorher erwähnt, wo ich meine Prediction gemacht habe. Da haben wir zu dem Zeitpunkt, meine ich, nur Mbangula geholt. Und ich
Und
glaube,
Wilber.
Dux war schon, war Wilber schon da? Ich weiß nicht mehr, ob es zu meiner Prediction, die ich
Wilber war ja
hochgeladen habe,
noch
Wilber
vor
schon da
Mbangula,
war.
glaube ich. Ich glaube, den haben sie am 3.7. schon vorgestellt. Da waren ja alle vollkommen perplex.
Okay. Ja gut, dann wird das wohl so gewesen sein. Nee, also ich war ja auch erstmal so, okay, also wir haben einen Weiser, der fehlt. Wir haben einen Duxch für, also finde ich, ja, letztes Vertragsjahr, ich glaube 31. Aber also die zweite englische Liga, du weißt, die haben Kohle. Und dass wir dafür nur 2 Millionen bekommen haben, fand ich schon, also da dachte ich, okay, was passiert jetzt? Da habe ich noch so ein lustiges Meme gesehen, weil ja bei Birmingham City ist ja der berühmte Footballspieler Tom Brady da. Habe ich dann auch mal so ein Meme gesehen, wie er da mit seinen ganzen Super Bowl-Ringen in der Verhandlung gesessen hat und Fritz geblendet hat. Das waren dann so Memes, wo ich mir denke, ja, das passt halt wieder zu Werder, weil, also 2 Millionen für Duxch. Man kann ja sagen, über ihn, was man will, ich nehme mich da auch nicht raus. Also ich habe da auch jedes Mal abgekotzt, wenn ich im Stadion war, wenn ich sehe, wie er sich da in die Kopfballduelle hochschmeißt. Aber nichtsdestotrotz war einer der wichtigeren Spieler die letzten Jahre gesehen in der Offensive. Deswegen tat das schon mal weh. Und ich habe da auch ehrlich gesagt dann schon gedacht, okay, wenn da jetzt nichts kommt, dann also sind wir Mitabsteiger, hundertprozentig. Also da habe ich zu dem Zeitpunkt Köln und Hamburg auch, bin ich ehrlich, drüber gesehen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, als Außenstehender, da passiert halt auch wirklich was. Ich meine, natürlich, wir haben Pech gehabt, das mit Weiser, das kannst du nicht predikten. Stay ist dann ja auch irgendwann in der Vorbereitung verletzt gewesen. Der ist zum Glück auch wieder back. Und wie wichtig der ist, hat man auch gestern im Spiel gegen Gladbach gesehen. Und ich weiß nicht, was dann mit den beiden passiert ist. Also, woher die da auf einmal diese Transfers rausgehauen haben. Also, ich muss sagen, ich nenne die Person als letztes, weil ich habe einen ganz klaren Favoriten. Also, es gibt einen Spieler, den ich noch geiler von den ganzen Transfers finde als Mbangula, der ja gestern jetzt, sage ich mal, seinen Moment hatte, wo der Knoten geplatzt ist, Tor, Vorlage, Elfer rausgeholt. Dann Puertas, ne, kann man auch sagen, sehr spielfreudig, auch was man so hört im Training, macht er wohl auch gut Alarm. Boniface ist halt, also der ist vor ein paar Jahren, hat er fast das Triple mit Leverkusen geholt, der spielt da jetzt einfach bei Werder, also finde ich auch brutal cool. Aber neben Isaac Schmidt sehe ich auch, denke ich mal, ne, ich meine, der hat jetzt auch gegen Leverkusen da einmal getroffen, wo man auch sagen muss, Flecken hat da auch gut mitgeholfen. Aber ich bin Riesenfan von Sugawara. Ich finde den so geil. Ich habe ja viel auch Premier League geguckt. Also ich bin tatsächlich einer, ich gucke eigentlich jedes Wochenende alles, was geht. Also Premier League, eigentlich auch alle Highlights. Mein Southampton letztes Jahr war natürlich nicht sehr gut. Aber Sugawara ist für mich. Ich liebe geile, laufstarke Außenverteidiger. Weil wir haben ja einen mit Weiser, der dann noch diese Offensivstärke hatte, aber alleine, was er gegen Leverkusen für Meter gemacht hat, gestern hat er, glaube ich, auch Mangula das erste Tor vorgelegt. Und gefühlt über die rechte Seite, also da kam ja gar nichts gefühlt von dem, was ich gesehen habe. Also Friedel halb rechts, Sugawara rechts, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, was für einen Werder-Fan auch schon eine halbe Miete ist.
Ja, gerade Außenverteidiger, ne? Da muss
Gerade
man schon sagen.
außen. Man muss natürlich auch sagen, das hatten wir auch vorher einmal angedeutet. Ja, also man hat trotzdem noch gesehen, dass da immer wieder viele Lücken in der Defensive noch waren. Dass wir da gerade so halt Robin Hack immer wieder, ja, weiß ich, zu viel Raum gelassen haben. Da kann ich mich an eine Szene in der ersten Hälfte erinnern, wo er am Elfmeterpunkt den Ball mit der Brust annehmen kann, eher der dann geblockt wird. Aber nichtsdestotrotz, also Sugawara bin ich ein Riesenfan von, dass wir auch bei Sugawara eine Kaufoption haben, in Höhe, glaube ich, 6 Millionen habe ich gelesen, finde ich, also einen Take, den man auf alle Fälle nehmen soll, wenn man sich auf die ja, anderen Vereine mal so einen Blick richtet oder mal schaut, also 6 Millionen für einen Spieler, gerade so Rechtsverteidigerposition, der viel Potenzial noch hat, ich habe jetzt das Alter nicht im Kopf, ich glaube, was ist Sugawara, 26, kann das sein, ich gucke da
Irgendwas so
sonst
mit dir, ja.
gerne nochmal nach,
Mitte 20.
25 ist er. So, das ist halt ein Mann mit Potenzial, der hat einen Marktwert von 11 Millionen, wenn wir den für 6 bekommen könnten. Also, das wäre mega. Ich meine, von dem, was ich auch mal gelesen habe, da gab es ja immer wieder mal die Idee, das war natürlich noch unter Ole Werner, dass man ja auch mal eventuell einen Weiser mal über die Zentrale spielen lässt. Kann mich mal an einen Spieler erinnern, da hat er, glaube ich, auch mal auf der 10 gespielt. Ist aber auch nicht mehr,
Ja,
dass
war
man
das nicht
irgendwie.
sogar gegen Bayern tatsächlich?
Weiß es nicht, aber ich kann mich noch an so eine Doppel-10 aus Weiser und Schmid erinnern und dann Duxch vorne, dass man da auch mal experimentiert hat. Also, Riesenfan von Sugawara, habe ich jetzt, glaube ich, schon viermal gesagt, seinen Namen, aber ich bin, weil du weißt es ja gerade, ich spiele ja sehr viel Fußballmanager und ich bin
Ja.
immer ein Riesenfan von guten Außenverteidigern. Wenn du geile Außenverteidiger hast, dann ist der Rest der Mannschaft eigentlich nur noch Formsache. Und ich finde, da haben wir preis-leistungstechnisch, es waren nur zwei Spiele. Ich fange jetzt halt wieder an, typisch Werder-Fan, jetzt wieder an, keine Ahnung, Gott und die Welt zu denken. Nach,
Die
keine Ahnung,
Weltherrschaft.
jetzt gewinnen wir gegen Freiburg, dann werden wir deutscher Meister, dann geht es da wieder los mit den Fangesängen, das ist ja immer so. Aber ich bin positiv überrascht, um auf deine Frage von vor 10 Minuten zu kommen. Ich habe keine Ahnung, warum so spät. Aber dass es dann so spät dann doch so positiv aussieht, also dass man. Als Werder-Fan, ich glaube, binnen 2 Tage das Gefühl hat, ey, wir spielen gegen den Abstieg zu, da könnte vielleicht diese Saison endlich was gehen. Das kann gefühlt auch nur Werder. Gefühlt.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Es ist
Also,
natürlich
das
auch
kann.
ein ganz, ganz, ganz großes Spiel mit den Emotionen der Fans tatsächlich, muss man auch wirklich nochmal sagen. Man verkauft relativ früh halt Duxch für 2 Millionen und dann wird auch noch Kovnatski verliehen, der auch im Prinzip vom Hof gejagt wird, was ich auch sehr schade finde letztendlich. Ich bin einer, der sich immer für Kovnatski doch irgendwie versucht hat auszusprechen. Aber ich glaube, das Kapitel ist auch dann irgendwann vorbei. Und ja, irgendwie stand man dann ja nur noch mit Keke Topp und ja, in Klammern Gerüll dann als Stürmer dann im Kader da. Und wenn du dann natürlich gegen Bielefeld, gut, man muss natürlich konsternieren, es ist und war das schwerste Los, was du aus diesem Topf kriegen konntest und ausgerechnet Werder kriegt es. Dann auch noch in der ersten Runde in der 90. Minute rausfliegst, obwohl du trotz Unterzahl eigentlich ganz gut gespielt hast. Ja, das tut dann natürlich alles ganz doll weh. Und ist halt die Frage, ob das Werder auch hinkriegt, eben Transfers zu tätigen, die eben nicht auf diesem Regal Boniface oder Huertas oder Sugawara sind, was ja nun mal schon Spieler sind, wo man ausgehen würde, die sind für Werder nicht erreichbar. Aber du musst ja eben genau diese Transfers tätigen, um dann den nächsten Schritt dann irgendwann machen zu können in die richtige Richtung der Tabelle. Und das ist dann halt immer so dieses Spiel mit dem Feuer. Und Stand jetzt scheint es ja ganz gut zu gehen. Ich hoffe, dass diese Entwicklung auch weiterhin positiv ist, dass wir jetzt, und so langsam kann man ja dann auch mal über den Ausblick nachdenken, für nächste Woche für beide Vereine. Dass diese Positivität erstmal Bestand hat und auch zu Hause gegen Freiburg vielleicht jetzt irgendwie ein positives Ergebnis erzielt wird. Sprich, also keine Niederlage, dass man einfach wirklich keinen Dämpfer jetzt erstmal kassiert, weil der Dämpfer wird dann darauf die Woche kommen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht um einen heißen Brei rumreden. Von daher ist das halt, es ist ärgerlich. Es zieht sich ja seit Baumann im Prinzip so durch, dass der Saisonstart irgendwie so ein bisschen verschenkt wird, weil man dann ja doch irgendwie weiß, was man will auf dem Transfermarkt. Und man bekommt es ja dann auch oftmals so Transfers wie Max Kruse, Serge Gnabry, die haben ja auch damals immer gesessen. Jetzt ist die Frage, ob so dieses Leihmodell, was Werder ja nun mal sehr aggressiv, sehr fährt diese Saison, ob das natürlich auch Bestand hat, weil. Du sprichst ja jetzt Sugawara zu Recht auch meines Erachtens an, der mal wirklich ja, einen guten Impact jetzt schon auch auf die Mannschaft hatte. Ich glaube, irgendwie 6,5 Millionen an Kaufoptionen stehen da im Raum, was natürlich ein absoluter Steal wäre bei einem sich eventuell bestätigenden Marktwert von deutlich über diesen 6 Millionen.
11 Millionen,
Der wird
glaube ich, was
natürlich
der
auch noch,
macht.
ja genau, der wird vielleicht auch noch dann jetzt die nächsten Wochen bereinigt, weil er jetzt auch kein Premier League-Spieler mehr ist, wird er bestimmt irgendwie noch ein bisschen runtergestuft oder sowas. Aber nichtsdestotrotz sind die 6 Millionen, glaube ich, gut verhandelt, realistisch und allerdings natürlich auch wieder so eine Größe an Transfersumme. Auch wenn man jetzt mal Angula für 10 Millionen geholt hat, ist 6 Millionen für Werder immer noch eine Stange Geld. Und ja, dann stehst du irgendwie da mit Puertas, das hast du ja auch so um diesen Dreh eine Kaufoption, wenn der jetzt auch noch einschlägt. Und Schmidt eventuell auch noch einschlägt und weiß Gott, Hein fehlt auch noch irgendwie verpflichtet werden soll, wovon ich jetzt nicht ausgehe, und Wöber und was weiß ich, dann steht man da, um die Mannschaft zusammenzuhalten und gibt ja 30 Millionen wahrscheinlich schon aus, was natürlich nicht funktionieren wird. Ich glaube, da wird man auch so ein bisschen, gerade vielleicht auch mit Sugawara, den Versuch starten, dass er jetzt eine Saison bei uns spielt, marktwerttechnisch ein bisschen explodieren kann, wer da die 6 Millionen zieht und ihn dann halt entsprechend einfach direkt weiterverkaufen wird, weil sich irgendein Verein schon Mitte März melden wird und sagt, ja, sieht das eigentlich bei Sugawara aus? Da hätten wir Bock drauf, dass der wieder zur Premier League in die Richtung geht. Ich glaube, das ist das Modell, was man da fährt. Aber ja, immer noch ein Spiel mit dem Feuer und ganz, ganz besonders ein Spiel mit den Emotionen der Werder-Fans weiter.
Ja, wenn man überlegt, also wir fangen ja die Transferphase mehr oder weniger an mit einem, also Wöber ja, aber Mbangulas Einkauf, ich weiß nicht, ob das jetzt zu drastisch gewählt ist, aber ich glaube, also das einzige Beispiel, was mir einfällt von der Summe und dem Verein verglichen, wäre jetzt Luis Diaz zu Bayern. Die haben ja auch super viel Geld für den ausgegeben und für Werder 10 Millionen, das ist, also als Werder-Fan jenseits von Gut und Böse. Also
Das
10
sind
Millionen.
95 für Wolte Made ungefähr, um es gleich zu
Ja,
sagen.
also das, ne, wenn man nicht Werder-Fan ist, denkt man, ja gut, 10 Millionen, das ist ja, ne, also Dortmund hat ja jetzt für den Silva, glaube ich, auch über 20 ausgegeben. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Da kann man ja auch gefühlt eine einzelne Folge drüber machen. Aber 10 Millionen für ein, ja, junges, interessantes Talent. Guck mal, ich habe das ja nebenbei offen. Letztes Jahr 32 Spiele gemacht, 9 Scorer für Juve, das ist schon nicht schlecht. Aber gerade, dass man einen Flügelspieler dann für 10 Millionen holt, war erstmal so, okay. What the fuck, was geht denn jetzt ab? Also, wir brauchen ja eigentlich den Stürmer erstmal. Aber ja, gestern hat es gut funktioniert. Zwei Scorer, Elfer rausgeholt. Das ist ein super Anfang. Und dass sich das da am Ende dann doch irgendwie so ins Positiv gewendet hat, bin ich ehrlich. Ich glaube, da rede ich auch für 90% der Werder-Fans. Hätte ich niemals gedacht, dass wir am Ende einen gut Boniface ist sowieso von Gut und Böse die Laie, ob es eine Kaufoption ist oder nicht, das ist jetzt dahingeschenkt. Den haben wir geliehen, das ist für uns massiv.
Ja, ein Jahr
Puertas,
lang Spaß haben, ne?
ja,
Mit Boniface.
dann auf gefühlt, natürlich, der kann, ist verletzungsanfällig, das kann immer wieder passieren, aber das ist auch so eine Geschichte. Das Risiko finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie das gehaltstechnisch aussieht, finanziell und so. Aus Werder-Sicht, aus Fansicht, das ist ein Risiko. Also das ist ja eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Sehe ich
Boniface
so.
meinst du jetzt?
Ja, also für Werder und für Boniface. Wenn er fit
Ja.
bleibt und gut performt, gut für Werder und gut für ihn, dass er sich dann halt mal empfiehlt, weil da war ja auch die Geschichte mit, ich glaube, Al-Nassr, Al-Ittihad, glaube ich, weiß nicht mehr welcher Saudi-Club, und dann halt mit Milan die Geschichte, wo er durch den Medizincheck gefallen ist. Das ist auch für mich eigentlich nur eine typische Win-Win-Situation. Gestern auch direkt die Vorlage für einen Gimma gemacht. Pass war jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Für einen Stürmer, der eigentlich nur Tore schießen soll, war der Pass nicht schlecht.
Und dann spielt, wenn überhaupt, nur Puertas so aus dem Kader. Also
Ja. Und wie gesagt,
Salim
es ist
wäre nicht
halt.
angekommen und Say hätte ihn, glaube ich, sehr oft
Ich finde
geschossen.
halt, es ist so ein interessanter Charakter. Einer, der auch wirklich so
Ja.
aneckt. Also. Er hat das ja vorher schon angesprochen, wo er dann während seine ganzen Transfergeschichten öffentlich wurde, dass er kurz vor dem Wechsel zu Werder steht, streamt er
Ja.
einfach auf Twitch. Also, das ist, wo siehst du sowas? Der streamt er auf Twitch, der hat vor ein paar Jahren mit Leverkusen fast das Triple geholt, wird jetzt mit einer Laie zu Werder gehandelt und während das alles da passiert, streamt er. Also.
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, da kann man, ja, glaube
Aber
ich, noch
ich bin so
lange
einer,
von zählen und erzählen.
ich bin aber so einer, ich liebe so eine Charaktere, die einfach anecken. Ich bin ja zum Beispiel auch ein riesen
Ja.
José Mourinho-Fan. Ich weiß, ganz viele Leute können den auf Teufel und was auch immer nicht ab. Aber ich liebe so Leute, die so ein bisschen anecken, aber so positiv anecken. Da gibt es natürlich so Ibra-Spieler zum Beispiel auch, die ja so sehr, sehr arrogant sind, aber die haben halt auch irgendwie sowas. Und Boniface. Der wirkt so auch gestern nach dem Tor, wo du die Jubelszenen gesehen hast. Der hat einfach Bock, ein bisschen Spaß zu haben. So ein Jahr ein bisschen Haha-Hihi machen. Vielleicht wäre natürlich schön als Stürmer irgendwie so zweistellig Tore. Eine solide Saison mit Werder spielen. Einfach mal Spaß haben. Und ich glaube, das tut auch Werder ganz gut, dass man erstens halt so einen, finde ich persönlich, coolen Charakter hat. Emangula hatte ich auch schon angesprochen. Ist auch irgendwie so ein Charakter für sich. Puertas wirkt nach außen hin sehr sympathisch von dem, was man auch liest. Der passt sich da wohl nahtlos an. Dann hast du viele junge Leute, was ja auch positiv hervorzuheben ist, dass ein Backhaus jetzt die Chance bekommt, die Nummer 1 zu sein. Ein Koulibaly hat jetzt zwei Spiele gehabt gegen Leverkusen, schweren Stand am Anfang gehabt, am Ende das 3-3 erzielt. Gegen Gladbach am Anfang auch ein bisschen nervös gewesen, aber dann wurde es auch immer wieder immer besser. Und man darf nicht vergessen, der ist 18. Ne?
Ja, ich glaube,
Von
hätte man
daher.
Koulibaly noch vor der Saison gesagt, ey, Mitte September wirst du drei Bundesligaspiele schon auf dem Konto haben und hast sogar ein Tor geschossen. Ich
Ja.
glaube, da hätte dir den Vogel gezeigt. Also,
Ey, hundertprozentig. Und ich
von
finde es auch
daher
gut, dass
ist
sie
das
Fehler
jetzt,
machen. Das gehört
ja,
dazu.
ist ja eine positive Entwicklung ja auch. Also gerade bei Koulibaly, das ist ja einer, das ist ja Sinnbild dessen, dass es ja nötig ist, Fehler zu machen, um zu lernen. Und irgendwann kommt halt der Ertrag. Und das hat er ja halt alleine schon gegen Leverkusen gezeigt, dass das halt einfach auch mal binnen 90 Minuten halt einfach mal passieren kann, dass du dann zwischen Himmel und Hölle dann ganz viel hast und halt auch diese Ausschweifung dann halt nach oben und unten hast. Das gehört halt dazu. Und das ist der Mut, den halt der vorige Trainer bei Werder nicht gehen wollte. Und ich glaube, deshalb ist dann auch tatsächlich das alles so passiert, wie es passiert ist. Und ich glaube, mit Horst Steffen hat man da was ganz Vernünftiges an die Hand bekommen, um in den nächsten Spielen dann ja das Positivste rauszuholen, was geht. Daniel, jetzt war ja sehr viel Werder und pro Folge versuchen wir immer den Ausblick und den Rückblick mitzuhaben. Den Rückblick hatten wir ja jetzt und jetzt will ich so langsam Richtung Ende der Folge kommen.
Darf ich vielleicht noch eine Zwischenfrage stellen?
Gerne.
Weil das würde mich bei Daniel auch interessieren, weil wir ja über die Transfers jetzt auch von Bremen und Hamburg geredet haben. Was wäre so ein Transfer, den du noch gerne bei Hamburg gewünscht hast? Weil ich hätte jetzt auch zum Beispiel so noch eine Position gehabt, wo ich mir vielleicht noch was gewünscht hätte, dass es am Ende dann doch so viel wird. Das wäre jetzt auch Meckern auf höchstem Niveau. Aber mich würde auch so interessieren, was so Hamburg-Fans noch gerne für Spieler gehabt hätten. Ob es da irgendwie so Wünsche für bestimmte Positionen gegeben hätte.
Ja, lange Zeit war ja quasi die Ludovic Reis-Position vakant. Die ist ja jetzt quasi durch Vieira erstmal, sage ich mal, gelöst worden. Die Frage ist, ob er das wirklich genauso gut lösen kann. Aber das war sicherlich, also diese Kreativität im Mittelfeld, die fehlte definitiv. Da würde ich mich auch einschließen. Also ich glaube, das ist ein ganz herber Verlust, dass Reis weg ist. Aber der wollte nun mal weg. Der hatte zwar noch ein Jahr Vertrag und wollte aber unbedingt Champions League spielen mit Brügge und ist dann weg. Und da hat man ihn dann irgendwann auch gehen lassen. Das kann man auch dann wahrscheinlich nicht verhindern. Aber das ist auf jeden Fall ein herber Verlust gewesen. Ansonsten, ja, die Außenbahn ist natürlich immer mal ein Thema. Also mit Muheim ist in der Zweitliga sicherlich sehr, also über die Jahre hinweg hat er sich sehr gut entwickelt, aber jetzt aktuell muss ich sagen, in der Bundesliga gefällt er mir noch nicht. Und da wäre sicherlich auf den Außenbahnen vielleicht noch eine Option. Jetzt muss man mit Dompe, haben wir natürlich eigentlich einen guten Spieler, aber der ist auch sehr verletzungsanfällig, hat jetzt auch überhaupt noch gar nicht so richtig gespielt und ist immer nur eingewechselt worden. Also dass man dann irgendwie noch eine Option auf dem Außenbahn hat. Wäre sicherlich noch gut. Ansonsten sind die eigentlich ganz gut besetzt. So formal gesehen finde ich auch, dass nach wie vor ein Glatzel eigentlich ein guter Mann ist, der jetzt wirklich über die Jahre immer gut abgeliefert hat, aber der im Moment noch gar keine Rolle spielt. Das finde ich ein bisschen schade. Also den würde ich mir eher wünschen als Königsdörfer aktuell, weil der läuft wirklich seiner Form noch hinterher.
Aber
Ja,
ein
das
bisschen
sind
Pech
so.
gegen St. Pauli gehabt, ne? Bei der einen
Ja,
Abseitssituation.
genau. Das war seine beste Aktion bislang, würde ich sagen. Also hat man dann wirklich seine Qualität mal gesehen, dass er also dieser schnelle Antritt, den er ja auch wirklich hat. Aber ansonsten kommt er wirklich noch gar nicht zur Geltung. Also ja, denke ich mal so also im kreativen Mittelfeld ist jetzt erstmal gelöst worden, hoffe ich. Mit Vieira und ansonsten auf dem Außenbahn würde ich mal sagen, hätte man sich noch was gewünscht. Ansonsten die anderen Positionen. Tor ist, wie gesagt, hat man jetzt Perez geholt, ist ein bisschen auch eine ganz komische Nummer, den der ja inzwischen da schon wieder so ein bisschen auch meckert, dass er gar nicht spielt. Na, der ist natürlich auch nach Hamburg gekommen mit der Hoffnung, jetzt die Nummer 1 zu werden. Als Leihspieler jetzt eine Saison auf der Bank sitzen, ist auch unglücklich, würde ich jetzt mal sagen, aus vielerlei Hinsicht. Vielleicht ist er im Winter auch schon wieder weg, wer weiß. Aber Heuer Fernandes hat jetzt auch in den Spielen jetzt sich auch kein Fauxpas geleistet. Aber sicherlich ist es immer gut, wenn du eben da auch hinten dran einen hast, der das ebenbürtig vertreten kann. Und das ist wahrscheinlich Perez auch. Also insofern, ja, das ist so meine Einschätzung der Sache.
Bevor ich das jetzt vergesse und wir tatsächlich zum Ausblick hinübergehen, dir ist das bewusst, aber ich glaube, Dodo ist das nicht bewusst. Lustigerweise ist ja Daniel mein alter Arbeitswirtschaftspolitiklehrer. Und so ist es ja
Crazy.
tatsächlich dann irgendwann durch einen glücklichen Zufall dann entstanden, dass wir dann wieder zueinander gefunden haben und diesen Podcast gestartet haben. Und Daniel vergibt sehr gerne Schulnoten. Jetzt würde ich mich dafür aussprechen, dass Daniel einfach mal anfängt als HSVer, die Transferperiode nochmal schulnotentechnisch zu bewerten. Das muss ich auch mal überlegen.
Vom HSV.
Vom HSV.
Es ist
Also
natürlich,
allgemein oder jeden einzelnen Transfer?
allgemein gesprochen.
Okay.
ist natürlich schwierig, weil aktuell, wenn du den Status quo siehst, müsstest du sagen, ist es noch nicht so toll. Rein formal, rein von den Transfers würde ich, die ja im Grunde Sinn ergeben, so wie sie getroffen wurden, würde ich erstmal eine 3 geben. So dazwischen, sage ich mal, oder 3 minus vielleicht. Aber vieles muss man eben abwarten, ob das wirklich so funktioniert dann in der Mannschaft, ne? Aber so rein von den Positionen her haben sie eigentlich schon richtig gehandelt, ne? Die Frage ist, haben sie es dann zu spät, also sie haben es zu spät gemacht, das hatte die ja auch das Thema. Also das war ja auch so diese ganz am Schluss noch 3 Spieler dazu. Also das hätte ich mir früher gewünscht, deswegen kann ich da auch nicht von einer guten Transferzeit sprechen. Das wäre ja eine 2. Also ich würde sagen, eher so 3 bis 4 erstmal aktuell.
Ich glaube, das würde ich bei Werder tatsächlich übernehmen. Ich würde zu einer 3+ tendieren. Ich bin jetzt nicht Patrick Berger und sage, Werder Bremen hat am allerschlechtesten gehandelt in dieser ganzen Transferphase.
Nee, finde ich auch nicht.
Ich glaube, dass da natürlich viele Werder-Fans, die jetzt vielleicht zuhören, dann sagen, nur die 3+, wie kann das denn sein? Wir haben 4-0 gegen Gladbach gewonnen. Eine Schwalbe macht natürlich noch kein Frühling und die 2 € schmeiße ich sehr gerne ins Phrasenschwein. Deswegen, man muss jetzt auch erstmal genau das, was Daniel halt beim HSV auch sagt, glaube ich, ganz gut abwarten. Deswegen gebe ich erstmal eine 3+. Nach oben und nach unten ist halt immer noch was offen. Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Dodo, unterschreibst du
Glaube,
das oder korrigierst du noch eine Note nach oben?
ich glaube, da hört man das auch bei dir raus. Es wird bei mir auch ähnlich sein. Ist halt immer noch, ist der dritte Spieltag gewesen. Als Werder-Fan ist man immer eher pessimistisch als optimistisch. Dem aber geschuldet, dass wir, also Stürmerposition wird halt für nächstes Jahr noch ein Fragezeichen sein. Erstmal haben wir Boniface, Keke Top dahinter. Gröhl kann man vielleicht auch noch einhecken. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde, auf der Stürmerposition ist es nicht. Also ich sehe den auch eher über links außen mal kommen, aber da ist halt ein Mbangula aktuell. Ich finde Poeltas, wie gesagt, interessant. Ich finde Sugawara mega. Dann auch zusätzlich, dass wir für Sugawara und Poeltas eine Kaufoption haben, finde ich halt echt auch sehr gut. Schmidt muss man abwarten, wie der sich entwickelt. Wöber habe ich von Anfang an auch gesagt, das ist so ein Transfer, der ist super verletzungsanfällig. Deswegen bin ich froh, dass wir den erstmal, ich glaube, geliehen mit Kaufoption. Oder ich habe das irgendwie so gelesen. Ich würde da auch so 3+, jetzt das Spiel vielleicht gestern, vielleicht so ein 2- würde ich geben. Weil, wie gesagt, drittes Spieltag gewesen. Die Mannschaft muss ich auch erstmal noch finden. Man hat auch gesehen in den ersten zwei Spielen, also einen Stay zum Beispiel und Linen, das habe ich auch irgendwo jetzt gehört und gelesen. Ich finde, was Linen und Stay auf der 6 machen, ist super underrated, finde ich, in der Bundesliga. Also ich finde, der Status, den die beiden eigentlich verdienen, der ist irgendwie noch nicht so wirklich bekannt. Weil ja, es ist nur Werder Bremen, ja, sie haben die letzten Jahre immer wieder die Quali verkackt. Aber ich finde, Linen und Stay geben ein super gutes Sechser-Duo ab. Romano letztes Jahr war auch super auf der 10. Jetzt haben wir mit Emangula einen sehr interessanten Mann, in dem wir natürlich viel Geld ausgegeben haben, klar, aber der hat gestern schon gut Potenzial gezeigt, weil er auch vielleicht auch, sag ich mal, so ein bisschen aus sich rausgekommen ist, sich auch mal was getraut hat, dass der Ball natürlich auch reingehen war, natürlich auch sensationell. Aber dem geschuldet, dass wir für Sugawara Puertas Kaufoption haben, ich nehme da jetzt mal Wöber raus, weil er halt auch noch aktuell verletzt ist. Und wir mit Mbangula, finde ich, einen interessanten Mann geholt haben, würde ich, glaube ich, sogar ein bisschen höher gehen und sagen, so zwei Minus würde ich dem
Ja, dann sprechen wir
Ganzen geben.
quasi die gleiche Sprache. Deine zwischen 2 Minus und 3 Plus ist ja eigentlich aus Lehrersicht gesprochen gar nicht so ein großer Unterschied, oder? Für
Ein
eins darf man mehr im
Punkt.
Unterricht melden.
Ja.
Ein Punkt.
Ja. In Wirklichkeit gibt es die Noten ja gar nicht. Ihr wisst ja, es gibt eigentlich nur 2 und 3. Das Plus und Minus, das müssen wir uns ja bei der Konferenz da verkneifen. Also das kann man gerne mitteilen, aber
Also ohne dass es arrogant klingt, ich war auf dem Gymnasium, da war das immer mit dem Punktensystem. Also da gab es dann
ja,
immer so zwei
das finde ich auch
Minus
besser.
und zwei Plus.
Find ich auch besser, weil man mehr differenzieren kann,
Glaube, was wären das dann? Ich glaube, 15 war ja 1,
ja.
dann, nee, 1 plus, 14 1, jetzt muss ich zurückrechnen, 13, 1 minus, 12, 2
Zehn
plus,
Punkte so,
10
neun.
Punkte.
Zehn
Ja,
Punkte.
passt.
Ja,
Passt.
nehmen wir mit.
Nehmen wir
Gut,
mit.
dann kommen wir so langsam kann Daniel eigentlich schon fast die Rausschmeißmusik im Hintergrund laufen lassen. Kommen wir so in Richtung Ende. Und dadurch, dass wir jetzt sehr viel über Werder gesprochen haben, würde ich auch sagen, führen wir das jetzt erstmal fort, damit der HSV dann halt auch wirklich dasteht, wo es dann am Ende der Saison auch wahrscheinlich steht, nämlich am Ende.
Boah, distanziere mich auch von. Ich glaube an Karma, wir spielen in 2 Wochen in München. Ich distanziere mich, ich wünsche mir gutes Karma für Werder.
Ja, so ein bisschen Rivalität muss
Genau
ja jetzt mal
so.
aufgebaut werden. Im Dezember muss es ja knistern, ne? Das muss ja
So.
hier, darf ja nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen
Boah,
sein.
da freue ich mich auch schon drauf.
Dodo, kurz und knapp, ein, zwei Sätze zum nächsten Spiel. Ich meine, es ist erst Montag, es ist schwierig, da jetzt schon großartig viel zu sagen. Die Euphorie ist noch groß nach dem Gladbach-Spiel gestern. Ein, zwei Sätze. Eine Frage, die du beantwortest, und dein Tipp. Meine Frage, die ich dir mitgebe, ist: Julian Schuster nächste Woche Montag noch Trainer von Freiburg? Und
Hundertprozentig, hundertprozentig.
dann mach mal weiter und erzähl, was zur nächsten Woche Samstag Werder gegen Freiburg.
Ich glaube, Freiburg kann man ja auch sagen, sag ich mal, so einen kleinen Fehlstart gehabt. Ich habe die in meiner Prediction, kann ich mich auch noch erinnern, ich glaube, ich am Ende optimistisch auf Platz 6 getippt, weil ich glaube, letztes Jahr mit die Überraschungsmannschaft gewesen, dass sie am Ende doch so erfolgreich waren unter Schuster. Ja, ich weiß nicht, was kann man da denn sagen? Freiburg, ich muss mal gucken, die Spieler, also die haben ja jetzt gegen Stuttgart gewonnen, wobei ich sagen muss, Stuttgart ist auch so eine Mannschaft, die sich aktuell noch finden muss. Ich bin natürlich optimistisch. Ich hoffe, dass wir zu Hause gewinnen, würde aber Freiburg auf keinsten da jetzt unterschätzen. Das stimmt, 4-1 gegen Köln verloren und 3-1 gegen Augsburg verloren. Was sagen wir denn? Ich bin mal ganz neutral. Ich bin mit 4 Punkten nach den 3 Spielen und den Gegnern, die wir hatten, stehen wir schon ganz gut da. Deswegen so ein Unentschieden würde ich jetzt auch unterschreiben. Würde natürlich aber hoffen, dass wir da gegen Freiburg vielleicht punkten. Deswegen bin ich mal ganz optimistisch. Ich sag mal, es wird ein 3-2.
Eieiei.
3-2.
Torreich auf jeden Fall.
Torreiches Spiel, ja.
Ich mache es wieder ganz neutral. Stand jetzt würde ich mit einem 1 zu 1 mitgehen und wäre damit erstmal voll zufrieden.
Dito.
Aber natürlich, 3 Punkte wäre das Optimum. Wenn du jetzt gegen Freiburg aber auch verlieren solltest, wäre jetzt auch eigentlich kein Weltuntergang. Solange das nicht so ist wie in den letzten Saisons, dass man so ein klassisches Graupenspiel hat zu Hause und dann in Freiburg 5-0 einen auf den Sack kriegt oder sowas. Hauptsache einen guten Auftritt, Hauptsache die Mannschaft entwickelt sich einen Tacken weiter. Wenn das natürlich Ertrag bringt, bin ich ganz glücklich. Du sagst 3-2, ich sag, leg mich fest, Stand jetzt 1-1.
Und ich tippe ja auch immer den HSV mit, und so machen wir jetzt dann die Brücke, oder spannen wir jetzt die Brücke rüber zum HSV gegen Heidenheim, auch Samstag 15:30 Uhr. Ich glaube, der HSV gewinnt 4:3 und schießt sich ein bisschen Frust von der Seele.
7 Tore.
7 Tore.
Du weißt schon, dass das Hamburg gegen Heidenheim ist, ne?
Ja,
7 Tore.
genau. Sieben
Alter.
Tore. 4:3, aber ich bin auch dafür bekannt, dass ich beim HSV einfach mal gerne ja, provokant tippe. Daniel.
4
Ja.
zu 3. Also
4 zu
Tipp.
3 oder 1 zu 0?
Also ich muss ja erstmal einen Werder-Tipp abgeben, oder?
Ja, kannst du natürlich auch gerne.
2-1 Werder, weil ich glaube,
Sympathisch.
die sind gut, also Werder ist gut drauf und Freiburg ist so ein bisschen noch im Nowhere-Land, würde ich sagen. Und HSV Heidenheim habe ich 1:1 getippt, weil ich immer noch nicht glaube, so richtig. Ich meine, es wäre natürlich geil, wenn jetzt der Knoten, das erwarten auch alle, also die Erwartungen sind riesig jetzt schon, das muss, so nach dem Motto, jetzt beginnt ja die Saison, jetzt muss es ja klappen und das kennt man schon. Und dann kommt dieser giftige Zwerg aus Heidenheim da an und vermiest uns die Laune. Ich kenne das schon. Deswegen bin ich da eher zurückhaltend und sag mal erstmal 1:1. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie gewinnen werden, aber ich glaube, das wird noch ein ganz schönes Gewürge. Ich könnte mir vorstellen, es ist eher dann bei Union, wenn sie gegen Baumi spielen, kracht. Also danach,
Oh.
die Woche, dass es da irgendwie zur Sache geht.
Muss ich auch ein Banger spielen, ne?
Na, weil Stadion ist voll, das wird so sein und ein paar Heidenheimer sind dann da, so 500 oder 200 oder 100, keine Ahnung. Also das wird so eine Stimmung sein, jetzt, das muss ja klappen und das kenne ich dann schon immer, das hemmt eher so in Hamburg. Von rein vom Gefühl würde ich sagen, eher so ein, ja, so ein frustrierendes 1:1 und danach geht es dann los, hoffentlich. Ja.
Dann bin ich mal gespannt. Also die Diskrepanz zwischen 7 Toren und 2 Toren. Dodo, wo gehst du hin?
Also ich würde tatsächlich auch HSV gehen, weil ich finde erstmal, das habe ich ja vorher gar nicht gesagt, ich finde erstmal gut, dass HSV wieder back ist, weil die gehören absolut in die erste Liga mit den Fans.
Ja,
Ich habe die Derbys auch
logisch.
vermisst. Also ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen länger ja schon bei Werder-Fan und war bisher, habe noch nie Karten bekommen für so ein Nordderby. Also ich hoffe da vielleicht im Dezember dann mal nach Hamburg zu fahren. Aber ich würde es mir tatsächlich auch wünschen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, gerade für den Verein, für die Fans, für Spieler Merlin Polzin, dass sie da jetzt Punkte holen. Und ich, ja, Heidenheim ist ja jetzt, glaube ich, das ist ja jetzt die dritte Saison, die sie ja jetzt in der ersten Liga sind. Für mich immer noch
Hammer, drei Saisons
qualitativ.
schon.
Ja, ist krass. Ich meine, letztes Jahr war es knapp gegen Elversberg, Relegation.
Ja.
Erste Saison war ja natürlich, also One-Off, dass sie da am Ende international kommen, war natürlich auch crazy. Aber ich glaube, ich bin optimistisch. Können wir vielleicht vorstellen, dass das so ein. Es wird kein schönes Spiel, aber vielleicht eins, was so über Standards kommt, dass dann zum Beispiel mal ein Bobby Glatzel so eine Ecke da einköpft. Deswegen bin ich optimistisch und sag mal 2-1 HSV.
Wird Alexander Rössing-Lelle sieht wieder schnell das Spieler des Spiels sein, Daniel?
Ich hoffe erstmal, dass das Lodder. Aber wahrscheinlich ist es nicht das Topspiel. Lodder wird wahrscheinlich nicht im Stadion sein. Deswegen. Ja, kann sein. Das kann sein.
Gut. Wann ist denn der HSV wieder beim Dibbelgodorf-Spiel dabei? Das ist natürlich auch die nächste Frage.
Ja. Also, weißt du,
Ich bin gespannt.
die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Das ist auch von Lodder.
Ja.
Ja. Ne?
Ich sehe gerade
Lodder
gegen
halt.
Union. Achso, das ist Sonntag 19:30 Uhr. Boah, das ist aber auch eine Scheißzeit, ne? In Berlin, Sonntagabend.
Ja, total
Ja, Gladbach
krank.
17:30 war auch schon scheiße auf dem Sonntag,
Boah.
aber.
Ja.
Aber
Da war
wie.
ich, glaube ich, vor ein paar Jahren ja an einem Freitagabend da, wo ich dann um 3 Uhr morgens zu Hause war. Nächsten Tag
Ja,
arbeiten.
ich glaube, ich war auch um 2 Uhr heute
Ja,
Nacht zu
Katastrophe.
Hause. Also, das ist dann schon wild. Gut, Dodo, ich danke dir erstmal, dass
Ja.
du heute dabei warst.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Anschließen.
Daniel?
Auf jeden Fall. Sehr viel, sehr gut. Also so viel Fachexpertise haben wir sonst nicht.
Boah. Ja.
Ich habe mich auch
Ne?
vorbereitet, muss ich auch sagen. Ich bin ja nicht ganz jetzt. Ich habe extra eine Fachfrage für euch vorbereitet, ne? Die
Ui, ui,
hieß Schokocrossi, Kinderriegel oder After Eight.
ui. Ei, ei, ei.
Aber die stelle ich jetzt nicht mehr. Die hat Ole
Nee, das.
schon beantwortet.
Da bin ich sämtlich raus. Also da,
Ja.
das, ja. Nein, sonst schießen wir immer hier mit geballter Halbkompetenz und geballtem Halbwissen. Deswegen der Spruch, Angaben ohne Gewähr sollte eigentlich auch immer mit diesem Podcast genannt werden. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich
Ja.
bedanke mich und vielleicht führen die Wege ja nochmal diese Saison zusammen. Wer weiß.
Gerne, gerne.
Ich bedanke mich, wie gesagt. Ich glaube, ich kann mich auch für die Zuhörerschaft bedanken, dass du dabei warst. Und ja, die letzten Worte lassen wir unserem Gast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich finde es immer wieder cool, mal über Fußball zu reden, was machst du ja heutzutage nicht so oft, gerade in einem Podcast. War mal ganz cool, so ein bisschen zu ja, klugscheißen ist das falsche Wort, aber mal so ein bisschen seine Liebe zum Verein zu teilen, finde ich auch immer ganz cool, wenn man da gerade auch wirklich mal neutral, ne? Es gibt ja auch immer so gewisse Podcasts, glaube ich, da. Ich weiß, ich will das jetzt nicht zum Ende nochmal ansprechen, aber es gibt ja eventuell so ein paar Rivalitäten, wo es immer wieder laut wird. Stichwort Fenerbahce Galla. Deswegen
Gibt es
ganz
da
cool,
einen
dass.
Podcast von dem? Das wäre ja auch
Nee,
noch
aber es gibt ja genug Twitch-Streams, wo da also wirklich gottlos sich beleidigt wird und dann, ja, reden wir nicht über diesen legendären Stream Spanien-Türkei. Deswegen ganz cool, da mal so wirklich ganz entspannt zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, gerne öfter dabei zu sein. Also, wenn ich da so einen Wunsch habe, also ganz optimistisch irgendwie Dezember, wenn man spätestens da sich nochmal trifft nach dem Spiel, nach dem Derby, ist das natürlich auch sehr interessant.
Das lassen wir offen.
Gerne.
Ich glaube, abgeneigt sind wir alle nicht. Und wir lassen einfach die Zuhörer mal mitentscheiden. Sollen sie mal einfach uns schreiben, wo die Tendenz denn hingeht.
Ich habe auch kein
Und
Problem, boykottiert zu werden. Also ich bin
ja, ich glaube, das
ne,
wird nicht
kein Problem.
passieren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und wir kürzen das jetzt ab. Harry, fahr das Band ab.
Allianz Brisant.